Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velorum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und im Kopf bin ich jetzt ein bisschen durcheinander, weil wir nehmen gerade die Folge Velo Race auf. Entschuldigung Thomas, dass ich so verwirrt bin. Wir nehmen jetzt eine Folge Velo Race aus, deswegen liebe Grüße nach München, Thomas. Aber...
Hallo.
Entschuldigung. Aber die Folge Velo Snack, die danach veröffentlicht wurde, haben wir auch schon im Kasten diese Woche. Also hier wird Fließband produziert. Deswegen seht es uns nach, wenn jetzt hier manche Sachen erzählt werden, die, also, ne, wir haben das Raumzeitkontinuum verlassen sozusagen. Wie geht's dir?
Ja, gut. Und bei euch so?
Unentschieden irgendwie. Also das Wetter macht mich fröhlich. Ja, hier ist gerade wieder gutes Wetter geworden, ein paar Tage schön warm. Aber diese Unbeständigkeit mache ich so. Und ich muss mir was Geld ausgeben, wofür ich keine, also ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir eine Rolle kaufen soll, aber ich möchte nicht die Geschichte aus dem Velo-Snack hier wiederholen. So eine 800-Euro-Investition ist ja dann doch schon immer eine Menge. Da überlege ich hin und her. Das hat ja ganz am Rande auch was mit dem Fahrradfahren zu tun. Das kommt für dich gar nicht in Frage, ne?
Nee, höchstens mal für den Winter, aber ich habe momentan auch gar keine Möglichkeit, da zu fahren.
Keine Sorge, die Katze springt dir nicht hinten rein. Habe ich hier getestet. Das war einer der größten Albträume, dass ich los war und die Katze sich um die Kette wickelt. Passiert nicht. Die hat zu großen Respekt davor. Wenn das deine Sorge wäre. Ja, ansonsten würde ich sagen, lass uns doch ein bisschen über Radsport sprechen, weil da hat sich ja ein bisschen was getan und ich habe sogar viele Gründe gehabt, Anlass zur Freude, habe Sachen gesehen und ich würde sagen, legen wir los, oder?
Ja, klar.
Wie hieß es immer? Irgendwo gab es immer so Mats ab oder Farb das Band oder einfach Leinen los. Wir waren, wo waren wir denn? Ups, jetzt bin ich hier noch im falschen Fenster. Wir waren zuletzt bei der Baskenland-Rundfahrt, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, ja, wir hatten da beim letzten Mal zuletzt die Etappe Nummer 4 besprochen. Und um da vielleicht alle Leute kurz abzuholen, stand im Gesamtklassement nach Etappe 4 war Brandon McNulty von Team UAE vor Primoz Roglic und Jonas Vingegaard. Beide vom Team Jumbo-Visma. Und dann kam Etappe Nummer 5 von Hondarribia nach Ondarroa. Waren 160 Kilometer. Und das war auch mal wieder was man selten im Radsport sieht, nämlich einen Doppelsieg von einer Mannschaft aus einer Ausreißergruppe heraus, nämlich vom Team De König Quickstep. Mikel Honoré vor Josef Czerny. So eine ähnliche Situation gab es ja im letzten Jahr bei der Tour de France mit Kwiatkowski und Carapaz Mar. Und diesmal lief das ganz ähnlich ab. Also war eine Spitzengruppe vorne und die beiden konnten sich da zum Schluss ihrer Konkurrenten entledigen und sind da souverän ins Ziel gefahren.
War aber auch vom Profil her wirklich so etwas, wo, wenn man das jetzt bei der Tour gesehen hätte oder so, wir wahrscheinlich auch gesagt hätten, ja, das wird auf jeden Fall oder mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie so eine Nummer für Ausreißer, ne? Also von den Bergen waren 7,7, 5,1 Kilometer Berg, so nach zwei Dritteln der Strecke ungefähr. Also, dass es jetzt eine Ausreißernummer gab, nicht komplett überraschend, aber wie du selber auch schon gesagt hast, Doppelsieg, das ist eher selten der Fall. Und dann hatte sich dann aber am Gesamtklassement, wenn ich das richtig sehe, warte mal, jetzt habe ich hier das Falsche schon aufgemacht. Ich habe in der Vorbereitung der Sendung habe ich mir schon so manche Sachen nochmal durchgeguckt und da habe ich, genau, am Gesamtklassement hatte sich nichts geändert. Weiterhin McNulty vor Roglic und Jonas Vingegaard, Bilbao, Pogacar, Yates, Buchmann auf Platz 7, Valverde, Izagirre, Landa und so weiter und so fort. Und dann sollte es, sagt man auch, zum High Noon kommen am nächsten Tag?
Ja, sozusagen. Das hat man in der letzten Sendung schon prophezeit, dass es auf dieser Königsetappe der Baskenland-Rundfahrt zum Schluss zwischen Ondarroa und Arrate sind zwar nur 212 Kilometer gewesen, aber nicht erst am Schlussanstieg richtig zur Sache gehen sollte, sondern schon weit vor dem Ziel. Und da war es auch wieder so, dass ja, das Team Astana da maßgeblich dafür war, diese Favoritengruppe zu sprengen. Die sind in der Abfahrt mit voller Mannstärke weggefahren und da hat sich dann das Feld geteilt und vorne in der ersten Gruppe war dann so ein Primoz Roglic dabei und ja, die beiden Leader des Teams UAE, nämlich Brandon McNulty und Tadej Pogacar, die waren hinten in der Gruppe und so hat sich da zunächst so ein, ja, wie soll ich sagen, ein Duell quasi vorne, Movistar, Astana und Roglic gegen das Team UAE hinten entwickelt, wobei sich dann Roglic als Stärkster natürlich aus dieser Spitzengruppe erwiesen hat und dann irgendwann, ja, solo quasi nur noch mit David Gaudu zusammen Richtung Ziel gefahren ist. Mhm. Und hinten muss man ganz klar sagen, taktischer Fehler der Mannschaft UAE, die an dem Tag zunächst auf das falsche Pferd gesetzt haben, nämlich auf Brandon McNulty. Und der ist halt irgendwann dann, konnte das Tempo seines Teamkollegen Pogacar nicht mehr halten. Und wenn der hätte früher losfahren können oder dürfen, muss man ganz klar sagen, hätte er wahrscheinlich nochmal nach vorne springen können zu Primoz Roglic.
Aber wenn ich mir das zumindest auf dem Papier, wenn ich das, was du mir erzählst darüber und wenn ich mir das auf dem Papier angucke, ist aber eins für mich, oder eine Frage drängt sich auf, beziehungsweise kann man nur zum Schluss kommen, der größte Verlierer des Tages oder mindestens der zweitgrößte Verlierer des Tages muss doch dann das Team Astana gewesen sein, die noch nicht mal einen in die Top Ten gekriegt haben, bei dem Fonds, den die
da haben. So ist es ja. Also die haben ja da alles auseinandergenommen, ja, quasi. Und ja, aber am Ende konnte keiner von denen da irgendwie ja noch richtig was ausrichten. Also Jonny Sagiro war im Prinzip der Mann, für den man dann fahren wollte, aber der wurde am Ende dann auch nur Elfter.
Ja,
also aber da war auch ganz, ganz bemerkenswert, das war schon zum wiederholten Male, also die dritte Etappe, glaube ich, in dieser Rundfahrt, wo die in der Abfahrt quasi das ganze Feld zerlegen. Und da habe ich mich dann so persönlich gefragt, ob die vielleicht bessere Reifen haben als der Rest, weil so wie die da runtergebrettert sind, das war schon nicht mehr normal.
Also mir wäre jetzt zumindest, ich versuche jetzt mal parallel hier zu recherchieren, auf was die unterwegs sind. Astana, Team.
Aber es war schon extrem auffällig, wie viel besser die überall in den Abfahrten waren.
Okay.
Kann natürlich auch dadurch so ein bisschen bedingt sein, dass die dann mit Isagire auch beispielsweise ja einen baskischen Fahrer am Start hatten oder mit Aramburu oder wer war noch dabei? Omar Freile beispielsweise, die da vielleicht Streckenkenntnis haben, aber ja, mir ist das sehr aufgefallen.
Okay, also ich weiß, also auf den Bildern ist jetzt nicht zu erkennen, wenn das der Fall wäre, was du beschreibst, klingt jetzt also sehr schwierig, dann wäre das, also jetzt habe ich mich ein bisschen verheddert. Das Ding ist, die sind eine Zeit lang auf Reifen gefahren, die sonst in der Tat, ich glaube, fast nur von denen gefahren wurden. Aber ich beziehe mich jetzt auf die Jahre vor 2 oder 3 Jahren, als ein neuer Reifenhersteller rauskam und die ausgestattet hat und die einzigen waren oder nicht viele andere noch, die mit diesen Reifen unterwegs waren. Aber dieser Hersteller hat nicht so richtig abgehoben, um es mal so rum auszudrücken, zumindest nicht in nennenswert Mengen. Und deswegen werden die jetzt ausgestattet von Vittoria. Also im Prinzip deine Reifen. Also wenn du drunter bretterst wie Vogelsang, dann liegt es nicht an Reifen. Aber interessant.
Ja, da hatten wir auch schon mal in dem Zusammenhang über diesen neuen Vittoria Airliner gesprochen, ja.
Ja, genau. Da wollte ich jetzt auch gerade drauf hinaus. Ist so ein eigentlich ein typisches Velo-Snack-Thema, aber wir können es euch hier machen. Das ist so eine Art, das gibt es aus dem im Mountainbike-Bereich natürlich deutlich verbreiteter, ist das so eine Art, ja, es gibt ein Modell, das heißt Huck Norris. Das ist eine Art Inlay, das in dem Reifen drin sitzt, was durch den Druck, also bei 8, 9 Bar, ganz, ganz schmal wird, was dann aber in dem Moment, wo ein Druckverlust ist, also im Sinne von, ich habe einen Platten, dann schäumt das sozusagen wie auf. Also das ist wie so ein
Airbag. Wie ein Airbag quasi, oder?
Ja, ich hätte jetzt, meine Assoziation ist immer eher Poolnudel. Und das geht dann nach außen und dann kann es, also dann ist der Druckverlust nicht so schlimm und man kann darauf weiter rollen. Wahrscheinlich nicht mit dem gleichen, ich sag mal, mit dem gleichen Druck und so weiter, mit dem sie vorgefahren sind, aber seit 2019 ist das Team Astana wohl damit unter, nee, wer war das? Alexander Christoph ist damit unterwegs.
Ja, ist ganz interessant. Also der Andreas Klier, der sportliche Leiter von EF Education First, der hat bei den Kollegen von Cycling Magazine Podcast erzählt, die, also EF Education, haben diesen Reifen in Zusammenarbeit mit Vittoria gemeinsam entwickelt. Und der meint halt, die haben das jetzt ja auch bei den Klassikern ein paar Mal ausprobiert und das ist halt quasi so, wenn du halt dann da ein Loch drin hast, dann geht halt dieses Ding auf und ist so, als würdest du auf 3-4 Bar vielleicht noch fahren.
Okay, also holt man sich damit in den Bereich Tubeless das, was man früher beim Schlauchreifen auch hatte, so eine Art Notfallpannenrollfähigkeit.
Genau.
Ja, ja, also klingt ganz interessant. Man müsste jetzt, also ich habe bis jetzt noch nichts dazu gefunden, was das an Mehrgewicht dann so mit sich bringt. Ich meine, wenn die Profis damit unterwegs sind, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es so viel ist, weil sonst, ne, 100 Gramm Ding macht sich da keiner in den Reifen rein. Und vor allen Dingen auch bei Bergetappen wird es wahrscheinlich auch weniger oft dann benutzt werden. Aber für den Jedermann oder so unser eins ist vielleicht eine interessante Sache. Mal gucken. Also warum soll das nicht funktionieren? Reizt mich jetzt, mich haut es jetzt im Moment nicht vom Hocker. Ich wechsle gerade wieder auf Tubeless. Ne? Vielleicht ist das jetzt der Moment, wo man es nochmal machen sollte. Und vielleicht komme ich ja irgendwann auch nochmal zu Vittoria Reifen Tubeless und benutzt das dann mal. Klingt spannend, aber klingt für mich jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist ein Gamechanger für mich in jeder Hinsicht.
Nur muss man mal sehen, wie sich das jetzt dann noch weiterentwickelt oder ob das irgendwann wieder verschwindet.
Ja, ja. Aber wir haben damit geklärt, also dass Astana hat keine Wunderreifen, sondern alles Reifen, die ihr genauso im Geschäft euch kaufen könnt. Ich vermute, die sind auf den, weiß jetzt gar nicht, ob die auch Tubeless, wenn die Dinger können ja, glaube ich, Tubeless und Tubeless genutzt werden, die Airliner. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Astana mit dem Corsa Speed an solchen Tagen unterwegs sind. Und ja, der rollt ganz schön und ist ordentlich schnell, wie man sieht. Aber sind die jetzt auch, glaube ich, nicht als Einzige. Die sind nicht als Einzige auf Vittoria unterwegs.
Nee, klar.
Insofern, alles gut. Kehren wir zurück. Also in der Abfahrt hat es Astana das Feld zerlegt, um dann wieder eingeholt zu werden. Am Ende des Tages hat dann Primož Roglič diese Rundfahrt gewonnen. Mit einem, also haben wir schon erwähnt, Godi?
Ja, da muss man auch sagen, Primož Roglič, finde ich, hat so ein bisschen aus seinem Fehler, sage ich jetzt mal, von Paris-Nizza gelernt und hat dann an dem Tag David Godu da den Sieg überlassen, war ganz eindrucksvoll, hat ihm dann sogar noch da auf der Ziellinie applaudiert.
Ja, und hat, aber das war auch zwischendurch schon so abgesprochen, ne? So nach dem Motto, hier, ich will nicht den Sieg, fahr du. Habe ich jedenfalls irgendwo gelesen, dass das, ja, wie du gesagt hast, er lernt aus seinen Fehlern, beziehungsweise hat vielleicht auch gemerkt, dass man Allianzen im Radsport immer benötigen kann. Interessant oder zumindest erwähnenswert an der Stelle auch, dass Valverde den Sprint der Nachzügler gewonnen hat, also auf den dritten Platz. Im Gesamtergebnis hat sich dann das Podium so ergeben. Primož Roglič vor Jonas Vingegaard, denke ich mal.
Ja.
Pogacar vor dann dem vermeintlichen Ineos-Kapitän Yates, Godu, Bilbao, Valverde auf 7, Landa 8, Chaves, Izagirre. Immerhin noch auf Platz 10. Ja. Denke ich mal, kann man, wie sagst du immer, einen Faden dran machen? Nee, einen Knoten dran machen?
Einen Haken dran, ja.
Haken dran machen. Machen wir einen Haken, Knoten und einen Faden dran. Und kommen zu meiner Lieblingsrundfahrt des Jahres bisher. und das sage ich aus natürlich den offensichtlichsten und naheliegendsten Gründen. Cavendish is back. Was habe ich mich gefreut? Nicht nur eine Etappe, nicht nur zwei Etappen. Er hat direkt mehrere Etappen bisher abgeräumt.
Ja, 4 Stück gleich.
Ja.
Und also nach dieser ersten Etappe, beziehungsweise war die zweite Etappe, die sein erster Etappensieg war in Konya, das war so, als hätte er gerade den Sprint auf den Champs-Élysées gewonnen. So hat er sich da gefreut und man hat dann richtig gemerkt, wie da so ein Knoten aufgegangen ist bei ihm. Das war wohl viel auch so Kopfsache. Wenn es halt einmal dann läuft, wenn du wieder gewinnst, dann ist das Selbstvertrauen wieder da und ja, Mark Cavendish dabei, der König Quickstep, natürlich auch mit einem richtig, richtig guten Sprintzug, der ihn da immer in Position fährt. Und ich fand, das war so ein bisschen Rundfahrt, ja, hat man sich so zurückversetzt gefühlt, wie vielleicht vor 10 Jahren, nämlich das gute alte Duell Cavendish gegen Greipel. Und André Greipel, der war auch ein paar Mal ganz, ganz knapp dran, da zu gewinnen, beispielsweise auf Etappe 6. Ja, da hat er nur gegen Jasper Philipsen verloren. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Hut ab André Greipel, der da nicht eigensinnig agiert hat, sondern da fair noch die Lücke aufgemacht hat für Jasper Philipsen, weil wenn er einfach auf seiner Linie geblieben wäre, hätte er das Ding gewonnen.
Mhm, ja. Ja, also Greipel war jetzt noch nie derjenige, der als unfairer Fahrer bekannt wurde oder sich da vorgetan hat. Und Cavendish, du hast es eben in so einem Nebensatz ein bisschen erwähnt, ne, dass auch vom Kopf her und so, ich hatte gerade nochmal nachgeschaut, weil ich war mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so überall öffentlich war. Aber er hat ja auch 2020 im Frühjahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, aber hier in der Öffentlichkeit bekannt gegeben, dass er 2018, glaube ich, unter Depressionen gelitten hat, also es wirklich auch so in Behandlung war und so weiter und so fort. Und ja, dann kommt natürlich für so einen Fahrer, für einen Sprinter, für jemanden, der da auch, wo Sprint, denke ich mal, fast noch eine der Disziplinen im Radsport ist, wo Erfolg und Misserfolg, und wo der Druck nochmal ganz besonderer ist auch. Und wenn so jemand dann über lange Zeit nicht gewinnt, dann fängt man natürlich an, sich zu zweifeln. Und wenn man dann so eine Disposition hat oder diese Krankheit schrecklicherweise, dann, das macht es ja auch nicht einfacher und besser, ne? Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Also, und mir wurde auch nochmal, ich habe mich mit jemandem darüber unterhalten, aus erster Quelle, erster Hand sozusagen berichtet, dass das wirklich auch ein ganz feiner Kerl, also so menschlich ein feiner Kerl ist. Jetzt, was er im Sattel gemacht hat, ab und an, wie er sich da vielleicht mal geäußert hat und so, das ist halt ein Sportsmann und da geht's um Siegen und so weiter, aber das ist so abseits der Strecke auch jemand sehr Umgängliches sein soll. Und
ja, würde mich auch nicht wundern, wenn er vielleicht doch nochmal eine Tour-Etappe abschießt, ha?
Ja, das wäre jetzt, also dann, weiß nicht, was ich dann mache, dann freue ich mich.
In der Mannschaft stellt sich schon so ein bisschen die Frage, ob der jetzt nicht da mit muss zur Tour de France.
Aber mit muss? Naja, also das ist für mich gedanklich noch so weit weg, da bin ich noch nicht. Ich bin noch, also bevor die Frühjahrsklassiker nicht zu Ende sind, kann ich mich mit dem Thema noch nicht so richtig auseinandersetzen. Mich würde es wahnsinnig freuen. Also einmal noch, ich finde, jeder aller Sprintler sollte an einem Tag bei einem unwichtigen Sprint sich zurückhalten und sagen, hier, Kev Greipel, mach das nochmal wie früher. Und natürlich ist das eine komplett romantisch idealisierte Vorstellung von allem und ich weiß auch, dass das nicht passieren wird. Aber das wäre so, das wäre nicht toll. Das wäre, sollen sie es einmal nochmal gegeneinander austragen. Und ich glaube, es hätten die selber auch Spaß dran. Ich glaube, wenn Greipel bei irgendeiner Etappe Zweiter hinter Cavendish wird oder auch umgekehrt bei aller Rivalität über die ganzen Jahre, hätten die da beide irgendwie Freude dran. Kann ich mir zumindest in meiner naiven, romantischen Vorstellung so ausmalen. Aber Greipel, glaubst du, er hätte nochmal die Chance zum Toursprint?
Klar, also ich bin mir auch recht sicher, so wie das jetzt, man hat auch gesehen in der Rundfahrt peu à peu, dieser Sprintzug von Israel hat da jeden Tag so ein bisschen besser funktioniert, wird es auch in dieser Saison nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der mal wieder ein Radrennen gewinnt.
Mhm. Ja, das wäre auch schon bei ihm, denke ich, dass das durchaus für den Kopf ganz gut sein kann, sich vor einer großen Rundfahrt jetzt nochmal irgendwo so einen Sieg reinzuholen. Das wird mit Sicherheit nicht schlecht sein. Aber ja, schön, dass die alten Herren da nochmal Spaß hatten. Alten Herren klingt auch ein bisschen despektierlich, aber dass zumindest Kev da auf einer guten Spur ist und sollte meiner Meinung nach auch Greipel auch so zugestanden werden. Vielleicht nochmal so, ohne jetzt jede Etappe im Detail durchzugehen, ne, aber das Endergebnis der Tour-Rundfahrt, er hat es dann am Ende zumindest nicht ganz geschafft, sich das grüne Trikot zu holen, das wäre jetzt auch nochmal was gewesen, das hat Jasper Philipsen ganz knapp ihm weggeschnappt, der Profi von Alpecin Phoenix. Sonst wäre es wirklich auf dem Podium gewesen, Cavendish vor Greipel, was sehr, sehr schön gewesen wäre. Und die Gesamtwertung gehen an José Manuel Díaz vor alles Namen, die ich nicht aussprechen kann und die ich auch sonst noch nie gehört habe. Das, ich sag mal so, da war jetzt nicht nur die Creme de la Creme vorne.
7 Sprintetappen, eine Bergetappe und die eine Bergetappe hat dann den Ausschlag gegeben.
Ja. Naja, ist doch ganz okay so gelaufen. Türkei-Rundfahrt für mich die Rundfahrt des Jahres definitiv bisher aufgrund des Ergebnisses. Für Mark Cavendish. Jetzt muss ich mal kurz hier da das Kapitelmärkchen setzen, bevor ich nachher hinterher mich über mich selber ärgere und mit mir schimpfen muss. Das will ja keiner. Und kommen wir zum unserem nächsten Kapitel. Und zwar ist das dann, ich merke es, ich versuche, muss gerade ein bisschen strecken, weil mein Mauszeiger mich verlassen hat. Der Fall von Brabant. Ein Tagesrennen von Leuven nach Euversien. 61. Mal Austragung, also auch alles, in Köln ist ja alles, was dreimal passiert, ist eine Tradition, insofern ein sehr traditionelles Rennen in Belgien. Kann mich allerdings ehrlich gesagt, ne, Pfeil von Brabant, so große Siege, also ist halt so ein kleineres Rennen. Achso, ich wollte noch unbedingt sagen, ne, ob Cavendish, ob Greipel ihm hinterher mal gesagt hat, dass er jetzt auch endlich mal wieder ein kleines Shitty Race gewonnen hat. Hätten wahrscheinlich beide drüber lachen können. Hoffe ich zumindest. Ja, also Pfeil von Brabant, 201 Kilometer durch Belgien. Kein großer Spaß für denjenigen, der das einfach nur aus Spaß und der Freude macht. Typisches belgisches Rennen. Und da gab es dann endlich den Sieg für denjenigen, den ich beim letzten Mal schon relativ weit vorne gesehen habe oder auf den ich gehofft hatte. Nicht gehofft, aber wo ich gedacht habe, ja, der wird's.
Ja, Thomas Pidcock vom Team Ineos Grenadiers. Auch einer, der richtig durchstartet mit 21 Jahren jetzt schon in dieser Saison. Auch ein ehemaliger Crosser. Ähnlich wie Wout van Aert, der an dem Tag geschlagen wurde. Und das war vielleicht für viele ein bisschen überraschend, aber ich fand so bei dem Rennen, Wout van Aert war nicht mehr in der Verfassung, die man schon von ihm in dieser Saison gekannt hat.
Mhm. Also, ja, aber irgendwann muss man ja auch mal durchatmen, finde ich. Das ist jetzt, ich finde es jetzt nicht überraschend, aber ich finde es beruhigt mich, ich finde es eher menschlich, ne, dass da irgendwann mal, ne, also er hat jetzt immer noch, wenn man das mal sich überlegt, zwischen dem 26.3. und 18.4. 1, 2, 3, 4, 5 große Rennen entweder gewonnen oder auf dem, zumindest in den Top 10 beendet. Ne? Also der fährt ja jetzt nicht irgendwie.
Nee, ja, man auf hohem Niveau, aber da fehlten dann, finde ich, doch so ein bisschen die letzten 4-5%. Aber das Rennen vielleicht noch zum Hintergrund ganz spannend, weil auch Teile dieses Rennens im WM-Kurs vorkommen werden in diesem Jahr.
Ah, okay. Das hatte ich, also ich hatte den WM ist für mich noch weiter weg als die Tour. Habe ich noch überhaupt nicht so auf dem Schirm. Aber das habe ich in der
Übertragung. Von daher vielleicht schon so ein kleiner Fingerzeig, wie in welche Richtung so ein WM-Rennen in diesem Jahr laufen könnte.
Ja, also wenn in Belgien kein Belgier gewinnt, dann weiß ich es auch nicht. Dann machen die auch. Also die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, warum das nicht passiert, dass sie sich untereinander das Gelbe vom Ei, sagt man, ne? Untereinander sich das Gelbe vom Ei wünschen und deswegen die Butter vom Brot nehmen werden.
Ist halt schwierig für Belgien so, also ähnliches Luxusproblem, wie es eigentlich die Italiener sonst immer hatten, dass die so viele Häuptlinge haben und die alle an einem Strang ziehen zu lassen, ist nicht so einfach.
Ja, und vor allen Dingen mit 28 in der Blüte seiner Jahre baut Van Aert. Wäre natürlich jetzt auch so nach dem Motto, okay, ich habe jetzt auch schon mal bei der einen oder anderen WM für jemand anders gearbeitet, ist jetzt auch der Zeit, mal hier so ein Payback zu bekommen. Aber gibt es sonst noch, hast du das Rennen gesehen? Hast du es wirklich?
Ja, klar. Also ich fand so ein bisschen die Aktion von Matteo Trentin, der da lange alleine vorne rumfuhr, hat sich so mehr oder weniger freiwillig von den beiden von Van Aert und Pidcock einholen lassen. Vielleicht nicht so clever, also wenn der da noch weiter alleine durchgezogen hätte, hätte er vielleicht eine Chance gehabt, auch solo anzukommen.
Mhm. Ja, okay. Hinterher wissen wir es immer alle besser. Das ist ja das Gesetz des Sports, dass wir auf dem Sofa es besser wissen und hinterher sowieso. Also du hast jetzt aber schon das Podium bekannt gegeben, so dank Peter Verart, Trentin und danach also auch die üblichen Verdächtigen, ne? Nichts Besonderes eigentlich. Ja, und dann können wir direkt weiterleiten zum Amstel Gold Race, was sich dann vergangenen Sonntag, ne?
Ja, genau.
Du hast mich zwischendurch kurz kontaktiert und sagst, guckst du gerade? Und meine wenig erfreuliche Antwort war, fuck, ich hänge hier auf dem Spielplatz rum. Aber ohne dass ich gefragt habe, kam der perfekte Service, guckst dir ab Kilometer 20 an und das habe ich dann mit meiner Tochter später gemacht. Boah. War spannend, ne? War knapp.
Ja, vor allem da habe ich so gedacht, ausgeglichener, als man das so erwartet hätte im Finale des Rennens. Also es ging ja hin und her und die Gruppen wurden da immer wieder gestellt. Und am Ende war es dann die Attacke von Wout van Aert, Thomas Pidcock und Maximilian Schachmann, die dann ja die siegreiche Aktion brachte. Und die drei, ja, da hat man auch schon sich so ein bisschen wieder an die Bilder von 2019 erinnert gefühlt, zwischen Vogelsang und Alaphilippe, als da Van der Poel noch von hinten rankam, haben da nämlich auch ganz schön gepokert. Und das wäre auch fast wäre die Gruppe von hinten noch wieder rangerauscht gekommen, hat nicht ganz gereicht. Ja, aber dann, klar, worüber alle natürlich sprechen, ist der Sprint zum Schluss.
Ich möchte noch einen Schritt davor tun. Hattest du so kurz vor Ende, hattest du das Gefühl, das wird was für Schachmann? Der hat eine realistische Chance, weil ich hatte irgendwie, der hat ja einmal so attackiert und konnte nicht durchziehen und da dachte ich, na okay, das war's jetzt auch. Also ich hatte, als
Ja,
die.
im Sprint war mir klar, dass er keine Chance hat. Also er hat alles richtig gemacht, hat es dann ja auch versucht, alles auf eine Karte zu setzen, aber die anderen beiden haben halt aufgepasst. Also er hätte halt nur diesen Überraschungsmoment nutzen können, um vielleicht alleine anzukommen.
Ja.
Weil klar, im Sprint gegen den Pidcock und gegen den Van Aert, da hat er da keine Chance.
Ja, dafür sind die einfach so explosiv an der Stelle. Zu dem Finale. Also, um genau zu sein, reden wir einfach über die letzten 3, 4, 5 Zentimeter des Rennens. Wen hast du denn vorne gesehen?
Ich habe auf jeden Fall gedacht, Pidcock hat gewonnen
Ich auch.
bei der TV-Einstellung.
Definitiv. Für mich war es auch klar und ich dachte schon, als sie dann so Bilder hintenrum zeigten, als Van Aert so zur Siegerehrung gefahren wurde, dachte ich, ach Gottchen, der Arme. Was wird das jetzt gleich aber für eine Enttäuschung, wenn es doch
Ja, und
immer
das sah ja auch schon so aus. Die haben sich da alle so gefreut schon, ne, dass sie Sieger sind. Und na, wenn ihr euch mal nicht zu früh freut. Also, das kam mir alles schon recht dubios vor. Und ich kann es ja so bis heute auch noch gar nicht so richtig glauben, weil ja, dieses Zielfoto, was dann im Nachhinein dann irgendwann mal nach 5 Stunden rauskam, weil zum Anfang hat man nur gesehen, wie irgendwann mal im Fernsehen ein Kommissär aus einer Kabine kam und dann das Smartphone von ihm mit dem Zielfoto abgefilmt wurde. Also
Ja.
das war das einzige Indiz, was man hatte, so ein paar Stunden lang, wer der Sieger dieses Rennens ist. Und auf
Und ich
diesen
finde, in dem Artikel, den wir auch noch verlinken werden an der Stelle, also wo es darum geht, wie so Zielkameras und so, wie das gemacht wird, da ist so ein Eurosport-Bild auch drauf. Und auf dem Bild ist das für mich immer noch, ach nee, das ist auch ein ganz anderes Rennen, sehe ich gerade. Ne?
Ja,
Mark
das ist
Renshaw.
aus dem Jahr
Ach ja,
2012,
völlig
also.
einmal, völlig einmal. Ja, sind auch ganz andere Räder, was erzähle ich mit Schmarrn. Was ich interessant finde, auf dem einen Bild sieht man so die Speichen so komplett verdreht auch. Was
Ja,
ich
genau, das wird ja genau auch da in diesem Artikel, den wir hier verlinken, erklärt auch, dass das halt bei Fotos automatisch so ist, dass sich so rotierende Gegenstände plötzlich ganz anders darstellen als in Realität oder auf einer Videoaufnahme beispielsweise, weil halt so ein Zielfoto da aus mehreren Bildern zusammengesetzt wird. Aber was ich ja auch bis gar nicht so mir bewusst war, was überhaupt genau die Ziellinie ist. Also es ist so kurios, das klingt, aber mir war das nie so richtig bewusst. In den UCI-Regularien steht ja, die Ziellinie ist ein 4 Zentimeter breiter schwarzer Strich, der innerhalb von zwei weißen Strichen ist, die insgesamt 34 Zentimeter breit sind. Und diese schwarze Linie, wer die zuerst erreicht, das gilt als Zielstrich.
Okay, nochmal für jemanden. The finish line shall compromise a line of 4 cm in width, painted in black on a white strip 2072 width, thus leaving 34 cm of white on each side of the black line. Und also Reiners wins in the front of their wheel crosses the line. Ja, was sind jetzt die Linien? Also die schwarze Linie.
Genau, ja, das ist quasi eine schwarze Linie zwischen zwei weißen Linien. Und wer da zuerst ankommt, der
Und
ist der Sieger des
wenn
Rennens.
jetzt um bei dem Beispiel zu, aber also das ist jetzt natürlich alles hier Haarspalterei bis zum geht nicht mehr. Aber wenn man als erstes die Linie überschritten hat, also jetzt so blöd es klingt, aber A, also es wird dann wahrscheinlich der vorderste Punkt des Rades gemessen. Und was ist denn, wenn der vorderste Punkt von Fahrer A den vorderen Teil der Linie überschreitet, aber während dieser 4 Zentimeter der Fahrer B sein vorderstes Stück, das den Fahrer A wieder überholt. Also es ist der Eintritt über die schwarze Linie oder der Austritt
Ich
sozusagen.
glaube, der Eintritt. Ja, aber es ist halt so die Frage.
Es ist weil kompliziert.
Für mich ist es halt immer noch fraglich, ob das wirklich so ja, der Realität entspricht, weil es kann ja auch sein, oder es wird viel darüber diskutiert, ob diese Zielkameras wirklich genau an der Zentimeter genau an der richtigen Stelle platziert wurden. Mhm. Weil wenn die halt nur 1 oder 2 Zentimeter verschoben sind auf dieser Zielanlage sozusagen und nicht genau parallel zur ja, im rechten Winkel da zu diesem schwarzen Strich sind, dann ist das Bild natürlich auch wieder verfälscht. Also von daher muss das schon richtig geeicht sein sozusagen, damit das auch auf die Hundertstel oder es waren glaube ich 3000stel Sekunden, wenn man es in Zeit umrechnet, genau da auch fotografiert wird.
Weißt du, Elon Musk kriegt's hin, zum Mars zu fliegen und wir kriegen es nicht hin, ein verkacktes Radrennen richtig zu entscheiden.
Ja, aber ich glaube, es gab auch schon Entscheidungen, das steht auch in dem Artikel hier drin, beispielsweise 2010 bei der U23-Weltmeisterschaft, als Michael Matthews vor John Degenkolb gewonnen hat, gab es um den 3. Platz auch einen Sprint zwischen Guillaume Bonvin und Taylor Finney. Mhm. Da standen 4 Fahrer dann am Ende auf dem Podium, weil man einfach das nicht mehr rauszirkeln konnte, ob da Bonvin oder Finney vorne waren. Und da gab es einfach ein X-Equo. Und ja, auch wenn das vielleicht immer ein bisschen einen Beigeschmack gehabt hätte, hätte ich es hier vielleicht auch ganz gut gefunden, wenn es 2 Sieger gegeben hätte.
Ja, ist halt schwer zu vermitteln nach außen, ne? Weil jeder sagt ja, einer muss doch weiter vorne gewesen sein, aber und wo ziehst du da die Grenze, ne? Also ab wann kannst du es nicht mehr sagen und dann kannst du es noch sagen. Aber ich finde einfach, das kann ja nicht sein, dass es nicht möglich ist, da. Also, und wenn man, also ich bin ja, Laser ist ja für alles gut, ne? Also du kannst es ja in allen Sportarten, also es gibt ja auch Sportarten, ich möchte mal sagen, wo Geschwindigkeiten, also mit was für einer Geschwindigkeit sind jetzt unterwegs gewesen, sagen wir es mal 60 km/h. Ja, es gibt ja auch, sag ich mal, andere Sportarten, die mit einer ähnlich hohen Geschwindigkeit unterwegs sind, wo man auch Zeitnahmen machen kann, die genau sind. Also ich, spontan fällt mir jetzt, das ist ja immer 1 gegen 1. Also jetzt beim 100-Meter-Sprint, ich weiß nicht, wie schnell die da am Ende sind, ne? Aber da ist es ja auch möglich, wenn auch schwierig.
Klar, ja, aber
da wird auch mit dem Zielfoto gearbeitet, ja, stimmt schon.
Es ist so ein bisschen die Diskussion, worum sich auch gerade viele Fußballfans nach der Einführung des Videoassistenten aufregen, diese Abseitsentscheidung. Da wird dann hin und her mit kalibrierten Linien verschoben und ob dann da irgendwie um 2 Zentimeter vielleicht das Knie weiter vorne ist, dass der eine Stürmer im Abseits ist oder nicht, da regen sich auch viele drum auf. Also ich glaube, mit so einem Ex-Equo hätten hier viele auch leben können.
Okay. Also lest euch den Artikel von Dana Ring, The Photo Finish Explained, gerne nochmal durch. Ich habe ihn nur angelesen, werde ihn mir aber auch nochmal ganz in Ruhe zu Gemüte führen.
Also diese Kameras, die da benutzt werden, also oder zumindest damals war das der Stand noch, die können halt 10.000 Frames pro Sekunde erfassen.
Ja. Und wenn es damit also nicht hinkriegst, dann weiß ich es auch nicht.
Das sind wirklich die, denke ich mal, die hochauflösendsten, der hochauflösendsten Kameras, die da irgendwie verwendet werden.
Mhm. Aber wenn nicht da, wo sonst? Also, ne? Also aus Olympia 100-Meter-Sprint vielleicht noch oder so etwas. Und es bleibt schwierig. Aber sonst hätten wir auch nichts zu diskutieren. Ne?
Das ist bei Team Ineos hat man sich dann vielleicht geärgert, dass man da nicht einen 28mm-Reifen aufgezogen hat.
Hatten die 30er?
Weiß ich nicht.
Du, die hätten vielleicht auch einfach nur ein bisschen mehr Druck auf den Reifen geben können. Das hätte vielleicht auch schon gereicht.
Ja.
Oder der hätte einfach ein bisschen früher losfahren müssen. Ja, Pech. Aber weißt du, wenn du so verlierst, ne, dann grämst du dich wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Oder vielleicht noch mehr, das weiß ich auch nicht. Aber ja, das ist einfach ein Pech dann. Aber insgesamt, mir hat das Finale sehr gut gefallen. Es hat Spaß gemacht. Ich sehe diese belgischen Klassiker ja so immer so, ja, auch ganz nett und so. Das hat auf jeden Fall mehr.
Ich fand aber das Amstel Gold Race dadurch, dass es ja Corona-bedingt so ein bisschen Strecken abgeändert war auf so einem Rundkurs, viel weniger selektiv als sonst. Also das hat man schon gemerkt, dass da, ich glaube, die Distanz war ein bisschen kürzer mit 218 Kilometern nur, dass da ein bisschen was gefehlt hat und auch von der Schwierigkeit her. Also so war auch hinten eine recht große Gruppe am Ende, die dahinter noch gesprintet ist. Muss man ja auch sagen, dass dann da Dann Valverde noch wieder Fünfter wird, ist nicht hoch genug einzuschätzen. Die war noch sehr, sehr groß, die Gruppe dahinter.
Mhm. Aber, also ich fand das mit dem Rundkurs, ich meine, man muss ja immer sehen, wir sind einfach in schwierigen Zeiten und man muss das Beste daraus machen. Und ich habe so bei dem zumindest, was ich im Fernsehen dann gesehen habe, habe ich gedacht, ach, die haben zumindest besser als es nicht stattfinden lassen. Ne? Also ist alles besser
das als ein ausgefallenes Rennen.
Ja. Ne? Also, Entschuldigung, ich hatte dich jetzt, wir haben uns da übereinander gesprochen.
Nö, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Und in Niederlanden ist es ja noch strikter mit den Zuschauerbeschränkungen. Also da durften gar keine Leute sein an dem, an der Strecke.
Ja. Ich dachte am Anfang noch so, ach, die halten sich immer gut dran, weil sie es mussten. Und auch trotzdem, nichtsdestotrotz, gut gemacht. Ja, und Schachmann, sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, guter dritter Platz. Also
auch sehr gut gemacht vom Team Bora, also die im Finale da mit Ide Schelling ständig attackiert haben, somit das Rennen schwer gemacht haben für Schachmann. Und man muss ja auch dazu sagen, er war noch in einen Sturz verwickelt kurz vor der vorletzten Überfahrt über den Kauberg und hat sich dann noch wieder nach vorne zurückgekämpft. Also war für mich eigentlich der stärkste Fahrer an dem Tag.
Das hattest du mir hinterher noch erzählt, weil das hatte ich ja gar nicht mitgekriegt, dass da er gestürzt war. Insofern kann man das nochmal ein bisschen höher anrechnen.
Ja, ob er selbst geschützt war, weiß ich nicht genau, aber war auf jeden Fall aufgehalten.
Ja. Ja, und jetzt am Ende des Tages, ob du jetzt mit dem Sturz aufgehalten, also er hat Zeit verloren zwischendurch auf der Strecke liegen lassen, unverschuldet, und das ist ja das Entscheidende.
Ja, und apropos Stürze oder Defekte, was mit Sicherheit fürs Team Jumbo-Visma eine Rolle gespielt hat, ist, dass Primoz Roglic da bei der Überfahrt des Kaubergs auch im genau falschen Moment wahrscheinlich einen Defekt hatte und somit sozusagen raus war, der wichtigste Helfer oder Co-Leader von Wout van Aert sozusagen, und das war für den sicherlich sehr schade. Und da gab es ja hinterher auch wieder so ein, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so ein recht kontroverses Video.
Ich habe seinen Defekt gesehen, ne, wie der am Straßenrand stand und sich ein bisschen geärgert hat. Wo man auch dachte, so, ja, denen ist jetzt geschehen, das Video.
Ja, ich hab's dir gerade mal geschickt, also wo dann halt er das Rad anhebt und sich da einfach die Pedalen weiterdrehen. Aber
was? Wir haben neuen, wie heißt das nochmal, wie ist er nochmal? Nicht Cavendish, der andere mit C, Cancellara. Ja, ich lach mich schlapp.
Ja, man muss dazu sagen, zu dem Ausschnitt, den ich dir gerade geschickt habe, er hat vorher nochmal die Kurbel einmal rumgedreht. Ja. Und da kann es natürlich sein, also da in dem Video sieht man, wie sich halt seine Kurbel einfach weiter dreht, obwohl er das Rad da in die Luft hält. Also er hat es vorher noch einmal rumgedreht und kann natürlich sein, dass dadurch so viel Schwung drauf war, dass sich da einfach die Pedalen mitgedreht haben.
Ja, also das würde ich jetzt nicht als Beweis dafür sehen, dass er da mit einem Motor im Rad. Ich meine, klar, dass wenn man nur diesen Ausschnitt so sieht und wenn das Fahrrad jetzt irgendwie eine halbe Stunde da gestanden hätte und hätte das Fahrrad hochgenommen und dann hätte sich so gedreht, dann hätte ich auch gesagt, hui. Aber so wie du es jetzt beschreibst, ne, dass der vorher nochmal die Kurbel gedreht hat, um das Rad vielleicht frei zu machen oder um die Kurbel in die richtige Position zu bringen oder sowas.
Vielleicht war auch nur irgendwas am Freilauf kaputt.
Ja, also gibt 10 Gründe, die ich mir überlegen könnte, warum das da so passiert ist. Ich denke mir noch immer, klar, im Eifer des Gefechts, aber wenn ein Radprofi einen Motor in seinem Rad hätte und sich so blöd anstellen würde, dass es in diesem Moment, in dieser Situation sein Rad hochnimmt, während er Gas gibt, einfach gesagt, ne, auch meinetwegen aus Versehen oder als Defekt, ey, so blöd kann ja keiner sein. Also dann musst du dich wirklich schon massiv dämlich anstellen.
Ja, oder aber vergiss es einfach in dem Moment, das kann natürlich auch sein.
Also, das meine ich genau mit, musst du dich ziemlich dämlich anstellen. dann hast du es auch nicht verdient. Nee, also es sieht schön aus, also wenn man nur das betrachtet, dann ich werde mir nachher noch irgendwie Domain er fährt doch mit einem Motor.de sichern und werde solche Videos alle da verlinken. Eine Verschwörungstheorie
auf Frauen. Lance Armstrong gibt es da jetzt auch wieder neue Gerüchte.
Ach, echt?
Ja, also da gibt es, kursiert auf Twitter auch so ein Video von, ich glaube, es ist sogar von Antoine Vallée, also diesem recht prominenten Ex-Trainer von Festina, der da aufzeigen will, dass Armstrong sich da immer hinten an den Sattel gefasst hat in auffälligen Momenten.
Wenn das ein ehemaliger Festina-Betreuer ist, dann, also wenn jemand einen guten Leumund hat, dann der.
Also, macht man vielleicht ein bisschen den Bock zum Gärtner.
Ja, also, weißt du, das ist, also, ach, schön. Also, weißt du, das finde ich immer so, wenn die eine Krähe der anderen Krähe noch das Auge, doch das Auge aushackt, schöne Sache. Allein schon, wenn ich Festina höre, muss ich weitgehend viel lachen. Ach, wie schön. Also, das Video werde ich hoffentlich dran denken, es auch zu verlinken. Wo waren wir jetzt? Wir waren jetzt beim Amstel Gold Race und dann
ja, genau.
Können wir eigentlich da weitermachen, wo es weiterging.
Beim erster Endklassiker durch, genau, in der Woche traditionell, dann immer am Mittwoch die Flash Wallon, Chalois, Meux de Huy und das ist auch gleichzeitig, also 193 Kilometer, immer das Highlight des Rennens, worauf es sich letztlich zuspitzt, diese kurze, steile Rampe da und da gibt's zwar seit ein paar Jahren auch eine Streckenänderung, da hat man vorher noch ja, den ein oder anderen Hügel reingebaut, aber trotzdem bringt's eigentlich nie was, irgendwie vor dieser letzten Meux de Huy irgendwie zu attackieren, weil die Gruppen werden immer zurückgeholt. Mhm.
Ich habe gestern, also ich habe nur das Ergebnis gelesen, sage ich ganz offen und ehrlich, und habe da nichts mehr groß mitbekommen, aber das Ergebnis lesend dachte ich mir, ach schön, dass der auch nochmal was gewinnt.
Ja, also Julian Alaphilippe, das sah für mich beim Amstel Gold Race gar nicht gut aus und auch bei der Flandern-Rundfahrt nicht. Da habe ich so gedacht, na, also die Form scheint in diesem Jahr nicht so zu stimmen und vielleicht jetzt auch noch der Vertragsverlängerung ist er so ein bisschen satt und ruht sich so ein bisschen darauf ab aus. Aber man muss auch dazu sagen, dass er jetzt, ich glaube, es war sein dritter Sieg, genau, bei der Flash Wallon, dass er das Rennen wieder gewonnen hat, überrascht auf der anderen Seite auch nicht so sehr, weil es von den Ardennen-Klassikern auch die Strecke ist, die am meisten liegt, mit diesem kurzen, explosiven Finale. Das kann er halt einfach wie kein Zweiter.
Ja, und habe jetzt hier noch gelesen, oder gestern schon gelesen von Paul Martens, ne, der einfach nur froh war, okay, dass das Ganze vorbei ist. Sehr technischer Kurs, schwieriger Kurs, den ganzen Tag steht irgendwo was im Weg rum und so weiter. Es scheint jetzt auch nicht jeder Fahrer so glücklich zu sein mit dem Rennen, ausschließlich glücklich zu sein mit diesem Rennen. Aber ich frage mich immer, also Primoz Roglic, ne, wenn er jetzt nicht gerade einen Platten hat, guckt er immer überall da vorne mit rum. Wir hatten das, glaube ich, letzte oder vorletzte Saison schon mal gedacht. Ich bin gespannt, wie lange das so durchhält. Ne? Also wenn jetzt, man sieht jetzt bei Alaphilippe, der hat sich jetzt vielleicht auch mal eine Auszeit genommen oder war jetzt mehreren nicht so präsent. Aber kann es noch, also schießt da jetzt so ein Ding ab, ne? Auch Valverde wieder Platz 3, also der hört ja auch nicht auf, irgendwo vorne mit rumzugucken. Aber Roglic ist halt stetig und immer auf vorne.
Ja, man muss dazu ja auch noch sagen, also dass das in diesem Jahr die schnellste Auffahrt jemals war bei der Meux de Huy.
Ah, okay.
Also die haben da wieder den Rekord geknackt und ich glaube sogar Valverde war schneller als in seiner besten Zeit 2014 oder 15, wird aber trotzdem Anführungsschlusszeichen nur Dritter. Also er hat das Rennen ja schon viermal gewonnen, ist damit glaube ich auch Rekordsieger. Und Primoz Roglic, da muss man vielleicht, ja, das Einzige, was er sich vielleicht fragen könnte, ob er vielleicht einen Tick zu früh losgefahren ist, hatte da schon einen substanziellen Vorsprung von 40, 50 Metern und wurde da kurz vor Ziel von Alaphilippe noch gestuckt. Also wenn er vielleicht ein bisschen später losgefahren wäre, weiß ich nicht, ob das was gebracht hätte, weil Alaphilippe, der hatte so viel Erfahrung, ob Roglic das dann anders hätte machen sollen, weiß ich nicht.
Ich ziehe übrigens meine Äußerung von eben, also ich schneide es nicht raus, aber ich ziehe es komplett zurück. Primoz Roglic hatte 16 Renntage, also ne, fährt natürlich immer überall vorne mit dabei, aber habe ich gedacht, mal gucken, wie viele Renntage haben mich die anderen eigentlich? Also, Valverde, ich weiß gar nicht, hat der überhaupt eine Wohnung oder wohnt der nur noch, wohnt der nur in seinem Motorhome da? Weil der hat jetzt am 21.04. Stand schon 26 Renntage, also der hat noch einfach mal fast, man kann ja fast sagen, das Doppelte fast von einem Roglic, der überall vorne mitfährt. Und Alaphilippe hat jetzt auch 18 Renntage, also auch nochmal nicht deutlich, also von allen Renntagen, ich weiß nicht, ob es auch irgendwo so eine Statistik gibt, von allen Fahrern, wie viele Renntage die schon haben. Aber Valverde ist da auch ein Dauerbrenner, also unfassbar.
Ja klar, also es gibt halt Fahrer, die ja, die brauchen kein Training, also die fahren lieber Rennen, als dass sie trainieren. Und das hat man, denke ich, bei einem Valverde im letzten Jahr auch extrem gemerkt. Nach diesem Lockdown kam der überhaupt gar nicht in die Gänge, weil ihm einfach die Rennen gefehlt haben. Also der braucht einfach Rennen, um gut in Form zu sein. Und das sieht man ja jetzt auch in seinen Resultaten in diesem Jahr. Erst, ja, ab nachdem er dann Klassiker Almeria UAE-Tour gefahren hat, hat er dann erst, ja, beim sozusagen dritten oder vierten Rennen das erste einigermaßen passable Ergebnis mit Platz 8 eingefahren. Und dann kam erst so richtig die Form bei der Katalonien-Rundfahrt.
Ja, aber finde ich trotzdem, also für 40 Jahre.
41 wird er, glaube ich, am Sonnabend.
Ja, genau. Immer noch ein Wunder. Also.
Und bei Roglic ist ja auch ganz interessant in dem Hinblick, also er fährt jetzt so zum Abschluss dieser Frühjahrskampagne noch Lüttich-Bastogne-Lüttich am nächsten Wochenende und dann fährt er kein Rennen mehr vor der Tour de France.
Ja, also wenn es wirkt, Lüttich-Bastogne-Lüttich war das Rennen, wo du gesagt hast, dass Schachmann gewinnt, ne?
Ja, wo er auf jeden Fall sehr gute Karten haben sollte, bessere Karten als jetzt bei Flash Wallon, weil sowas, ja, kann er nicht so ganz so gut, wurde Zehnter am Ende und bei Lüttich sollte er dann bessere Karten haben, aber ist bei Primoz Roglic generell, finde ich, so ein Trend, bei den Rennfahrern für die großen Rundfahrten keine Vorbereitungsrundfahrten mehr zu bestreiten, weil Egan Bernal vom Giro fährt keine Vorbereitungsrundfahrt mehr, Remco Evenepoel, erstes Saisonrennen wird der Giro d'Italia sein und auch Emanuel Buchmann fährt seit der Baskenland-Rundfahrt kein Rennen mehr vor dem Giro.
Ist das jetzt ein grundsätzlicher Trend oder sind die vielleicht auch einfach vorsichtig im Sinne von, wir möchten uns jetzt nirgendwo irgendwas einfangen? Es könnte einfach der besonderen Situation geschuldet auch sein, ne? Dass man sagt, okay, wir möchten nicht als Team und wir möchten auch nicht unsere Teamleader möglichst wenig Risiko aussetzen. Dann nehmen wir lieber im Kauf, dass sie nur in Anführungszeichen ordentlich trainieren, anstatt Rennen zu fahren und können dann aber sicher sein, dass wir uns nicht irgendwie selber da so ein Loch ins Knie schießen.
Das ist eine logische Erklärung, aber auf der anderen Seite Zyniker und Kritiker des Radsports könnten auch sagen, dann sind sie unbeobachtet vorher.
Ja, aber theoretisch können ja jetzt auch überall diese Trainingstests passieren, oder? Also ich habe das jetzt nicht so verfolgt im Sinne von...
Theoretisch schon, aber die Anzahl der Tests hat meines Wissens in der Corona-Pandemie massiv abgebaut. Und ja, also was dazu noch zu sagen ist, apropos Tests, Tadej Pogacar, der wollte ja auch an dem Rennen teilnehmen, an der Flash Pardon, aber dessen Team, Team UAE Emirates, wurde die Startberechtigung entzogen, weil die einen positiven Corona-Test hatten.
Die alle durchgeimpft waren?
Genau, die alle durchgeimpft waren, aber scheinbar war das ein falsch negativer Test, weil da hinterher negative Tests durchgeführt wurden, aber trotzdem ja, hat man seitens der belgischen Gesundheitsbehörden den Start verweigert.
Da sind wir wieder bei den belgischen Gesundheitsbehörden. Wer hat da beim letzten Mal nochmal drüber geschimpft? War es nicht?
Ralf Denk.
Ja. Hat er am Ende doch recht gehabt, der Denk?
Ja, also ich fand das dann so ein bisschen auch, ja, wo man übers Ziel hinausschießt vielleicht.
Ja, bin ich, ich glaube, da waren wir beim letzten Mal auch bei in der Position. Ich sag mir immer, gerade jetzt in der heutigen Zeit, lieber einmal zu viel übers Ziel hinausschießen, als dann hinterher erklären zu müssen, warum sich das halbe Peloton angesteckt hat. Ich neige dazu im Moment zu sagen noch, lass uns mal lieber hier ein Team rausnehmen, da ein Team rausnehmen, einfach nur der Sicherheit halber. Vielleicht könnte man da auch irgendwie mit geldmäßig mit Kompensation im Sinne von Verdienstausfall oder so arbeiten für die Fahrer oder ne, also dass sie zumindest keinen finanziellen Schaden haben, aber ich bin im Moment so ganz.
Andererseits muss man ja sagen, dass das ein Sonderfall ist, weil die ganze Mannschaft, die da am Start stand, war durchgeimpft. Ja. Und man hat da ja auch schon eine gewisse wissenschaftliche Evidenz, dass da so gut wie kein Ansteckungsrisiko mehr von denen ausgeht. Ja, weiß ich nicht, ob da dann der gleiche Maßstab angelegt werden kann wie bei dem ungeimpften Fahrer.
Ja, aber wo willst du da die Grenze ziehen, ne? Wenn du sagst, okay, die zeigen mir jetzt hier alle den Impfpass, müsste sie dann wirklich können. Vielleicht konnte der Mensch auch da seinen Impfausweis nicht vorlegen oder seinen Nachweis darüber. Dann war es ja auch kein Fahrer, sondern ein Betreuer, ne? Also ich bin wirklich nach wie vor
spannend
Meinung, wird. Lieber einmal zu viel jemand rausnehmen, lieber einmal zu viel auf Nummer sicher gehen, lieber einmal zu viel jemand auch sagen, ey, sorry, dein Test ist positiv. Es kann sein, dass wir hinterher rausstellen, das war ein False-Positiv, aber lieber einmal zu viel. Also.
Ja, aber spannend wäre es denn ja mal wirklich, oder das möchte ich mir ja gar nicht ausmalen, bei einer Grand Tour, wenn dann der Leader irgendwie 2 Tage vor Schluss falsch positiv getestet wird, ob man dann auch sagt, na, wir nehmen dich dann lieber mal raus.
Möchte ich nie erfahren. Weißt du, das was da hinter dem Kämmerchen, ich möchte die mir lieber, also in meiner
Welt. Da möchte ich mir dann nicht die Klagenflut antun als betreuender oder zuständiger Arzt, die dann über einen übergeschüttet wird.
Absolut, aber ich wäre der Erste, der dem Arzt den Rücken stärkt und sagt, pass mal auf, der macht seinen Job und es gibt Richtlinien und wenn er seinen Job richtig macht, dann seid mal verdammt, verdammt dankbar, dass der ihn neutral und richtig macht.
Es ist die eine oder und die andere Richtung halt dünnes Eis, auf dem man sich bewegt und mit Sicherheit keine einfache Entscheidung, die da zu treffen ist. Aber spannend im Hinblick auf das Team wird ja sein, ob die dann am Sonntag bei Lüttich-Bastogne-Lüttich dann starten dürfen. Also da hieß es jetzt, Stand Donnerstagabend, wenn es jetzt noch einmal eine negative Testreihe gibt, dann kriegen sie grünes Licht. Aber das war scheinbar bei Bora Hansgrohe auch der Fall und die durften dann ja nicht starten bei dem nächsten Rennen.
Ja, aber auch da sage ich, ne, dann die können ja dazulernen. Also ne, es ist ja irgendwie meiner Meinung nach auch die Zeit, wo man so da dazu lernen kann und vielleicht auch andere, dann hat man vielleicht auch mal eine falsche Entscheidung getroffen. Ja, das mag durchaus sein, aber dann kann man das ja beim nächsten Mal besser machen. Also es ist ja nicht so, dass das alles immer in Stein gemeißelt ist und nicht anders gemacht werden kann. Insofern, ich bin da ganz guter Dinge. Und wie gesagt, wenn irgendjemand rausfliegt oder irgendjemand mal nicht starten darf oder Es scheint ja niemand aus Spaß an der Freude sowas zu machen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, es hätte vielleicht möglicherweise ein bisschen Geschmäckle, wenn irgendwie, keine Ahnung, ein Franzose auf Platz 2 ist und dann auf einmal ein positiver Test von einem Fahrer auf 1. Du weißt, was ich meine, ne? Also
ja,
auf einmal ein Rennen in eine bestimmte Richtung steuern möchte, das wäre natürlich weniger im Sinne der Sache. Aber nichtsdestotrotz, ich bin da noch immer der Meinung, dass man da erstmal das Gute im Menschen und dem Sport glauben sollte.
Ja, aber ich wollte gerne nochmal zurückkommen zum sportlichen Ergebnis. Ich möchte noch 2 Fahrer herausgreifen, die für mich herausragend waren an dem Tag. Auf Platz 12 Ben Tullett vom Team Alpecin Phoenix. Das ist ein erst 19-jähriger Brite, der bei der Flash Ballon auf Platz 12 fährt, auf Anhieb. Ist mir so auch noch nie aufgefallen. Und natürlich der 24. Platz von Marco Brenner mit 18 Jahren, 24. Nur ein bisschen mehr als 30 Sekunden waren es 36 auf den Sieger. Das ist bemerkenswert.
Ja, und vor allen Dingen auch, ne, Wout Poels, Kwiatkowski, Brenner. Das war so die Reihenfolge, ne? Also Michael Matthews, oder nee, man muss vielleicht nochmal anders sagen. Adam Yates, Michael Matthews, Wout Poels, Michael Kwiatkowski, Marco Brenner. Also er ist ja jetzt auch nicht in schlechtester Gesellschaft unterwegs gewesen für einen 18-Jährigen.
Nee, und es war sein erstes World Tour-Rennen auch. Also World Tour-Debüt vollkommen geglückt.
Ja, absolut. Ja, krass. War mir, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, also bevor du es in die Shownotes geschrieben hast. Ja, der wird gestern wahrscheinlich gut eingeschlafen sein. Also im Sinne von Erschöpfung und auch im Sinne von,
dass er... Er hatte schon so ein bisschen Sorge, dass man ihn da, also jetzt Fall von Brabant hat er ja beispielsweise nicht zu Ende gefahren, dass er da dann doch ein bisschen überfordert ist mit diesen höheren Rennklassen in seinen jungen Jahren, aber das hat jetzt so ein bisschen das Gegenteil bewiesen und nächster Renneinsatz für ihn ist jetzt die Tour de Romandie nächste Woche.
Ja, sieht ganz gut aus. Also, hab mir jetzt mal gerade den Instagram-Account aufgemacht. Ein paar Rennbilder.
Er hat übrigens, also was ganz bemerkenswert ist ja bei Marco Brenner, er engagiert sich sehr für den Nachwuchs, obwohl er selber noch dazu zählt. Also ist da, hat ein eigenes Nachwuchsteam ja auch schon.
Ein 18 Nachwuchsteam. Das klingt lustig. Mit 18, ich mache jetzt mal ein Nachwuchsteam. Vielleicht hat er noch so viele Geschwister, die er irgendwie unterbringen muss. Das kann ja auch sein, dass es so eine Maßnahme ist. Gut, sind wir beim Flash Ballon durch. Dann kommen wir doch zu einem, wie du eben schon sagst, mittlerweile seltener gewordenen Vorbereitungsrennen, aka Etappenrennen. Die Tour of the Alps, das war früher die Romandie-Tour, ne?
Früher war das der Giro del Trentino.
Ja, Giro del Trentino, Entschuldigung. mein Fehler.
Ja, und man hat es ja sozusagen ein bisschen erweitert. Traditionell startet dieses Rennen jetzt immer in Österreich, irgendwo um Region um Innsbruck meistens, und fährt sich dann, ja, tastet sich dann irgendwann südwärts in Richtung Südtirol, Trentino, und ja, muss ganz ehrlich sagen, ist eines meiner Lieblingsrennen, war jetzt auch schon mehrmals da selbst auch vor Ort, und super organisiert, wie ich finde, tolle Straßen, und ja, da gibt's auch jeden Tag ordentlich, ist da was geboten von der Strecke her, also ist auf jeden Fall nichts für Sprinter, sondern tendenziell eher für Bergfahrer.
Aber im Gegensatz dazu, wenn ich mich nicht täusche, ist Gianni Moscon, der die erste Etappe gewonnen hat, doch eher im Bereich der Sprinter anzusiedeln.
Ja, es ist schon sehr, also ja, so ein richtiger Puncheur.
Ja,
also
okay. Aber ich habe ihn jetzt bei mir im Kopf, ja doch, okay, wenn ich das, aber ich habe ihn jetzt eher so in unter den schnellen Männern verortet, obwohl wer Dritter bei der Lombardei-Rundfahrt wird, der muss auch die Berge hochkommen.
Das stimmt. Genau, ja, 1,82, 70 Kilo, da kommt er ganz gut auch da über die schwereren Steigungen, und ja, ich glaube, der ist jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast. Er hat sich ja, glaube ich, im Frühjahr jetzt auch bei Körne-Brüssel-Körne das Handgelenk, meine ich, gebrochen. Mhm. Und wenn das nicht gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich auch schon vorher aufgetrumpft. Muss dazu auch sagen, er wohnt, glaube ich, sogar in Innsbruck. Also von daher ein Heimspiel gewesen. Dementsprechend kam da auch die Attacke genau an der richtigen Stelle im Finale.
Mhm. Er hat dann einfach so ein bisschen zwischen den Autos hin und her. Und vielleicht hat er auch sein Auto, eigenes Auto da geparkt. Der Standortvorteil genutzt. Bist auch viel schneller wieder zu Hause, wenn du kurz vom Ziel parkst.
Ja, das muss man ein bisschen erklären. Also da hat sich der Daniel Martin beispielsweise oder auch viele andere Fahrer haben sich darüber aufgeregt, dass halt die UCI auf der einen Seite penibel auf das promillste Detail achtet, aber es nicht schafft, da im Finale eine saubere Strecke hinzukriegen, und da stehen dann plötzlich irgendwie parkierende Autos mitten auf der Strecke, was halt gar nicht geht.
Mhm. Kurze Anmerkung dazu, weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, es ist ein kompletter Einschub, also hat jetzt mit nichts zu tun, wo wir Förderung gesprochen haben, hast du auch, mir wurde, ich weiß gar nicht mehr, irgendwer hat mir ein Bild geschickt von ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Fahrer das war, der sozusagen das die Regelung mit dem Aufliegen der Hände vorne auf dem Lenker umgangen hat, indem er seinen kleinen Finger links und rechts auf das Hörnchen gesetzt hat, der dann das kommt mir so bekannt vor, wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Mm-mm. Hast du das gesehen, das Bild? Weißt du, was ich meine?
Ja, klar, aber ich glaube, die Regeln besagen ja eindeutig, dass es verboten ist, die Arme abzustützen auf dem Lenker.
Ja, und der ist dann noch disqualifiziert worden, oder?
Mhm.
Also wie man dann aber auch wirklich jedes kleinste bisschen, ich glaube, das, ja genau, das war ein Fahrer von
Alpecin, oder nicht?
Ja, Alex Richardson, der sich da wirklich genauso wieder draufgelegt hat und seinen kleinen Finger dann links und rechts an die STIs gebracht hat. Ich finde es einfach albern, die Konzentration aufzubringen dafür, für diese Aktion. Aber fiel mir jetzt in dem Zusammenhang ein, wo du meintest gerade UCI-Reglement und so weiter, ne, wo man sich ernsthaft sagen kann. Ja, völlig zu Recht, also wie die Autos da geparkt haben, Bilder davon gesehen, das war ja alles alle Sau.
Ja, wir haben es ja auch nochmal den Tweet von Daniel Martin bei uns in den Shownotes verlinkt. Mhm. Einzig Positive vielleicht auf diesem Foto ist, dass die Autos nicht falsch geparkt haben.
Du meinst, dass die schon, ja klar, in der Schweiz, ne, war es Schweiz, in Österreich, verstehst du nicht gegen das Gesetz. Aber ob die ein Ticket gelöst haben, ob die Geld in die Parko geschmissen haben, das sieht man da auf dem Bild nicht. Ja, aber das ist wirklich unnötig. Also die Straße war jetzt eh so an der Stelle nicht besonders breit.
Ziemlich unübersichtlich auch, ja.
Genau, da hätte man durchaus, zumindest kommt ihm keiner entgegen, das ist ja, man wird ja bescheiden dann als Radfahrer. Das war dann aber auf der ersten Etappe, glaube ich, ne, wo das dann am Finale, kurz vor dem Finale war. Etappe Nummer 2 hast du den schönen Oberbegriff gegeben, The Yates Show, wo Simon Yates, also nicht der Ineos-Profi, sondern der Bike Exchange-Profi, an dem Tag mal einen rausgehauen hat.
Ja, einen rausgehauen ist gut. Also der hat da alles in Grund und Boden gefahren auf dieser zweiten Etappe. Der vorletzte Anstieg war es zum Pillar-Sattel, wo er ordentlichen Vorsprung schon für die Gesamtwertung rausgeholt hat und sich gleichzeitig dann auch hinterher den Etappensieg gesichert hat. Und muss dazu sagen, also diese Aktion wurde vorbereitet von Team Akea Samsic für Nairo Quintana, der da der Erste war, der attackiert hat, und dann waren irgendwann wirklich nur noch die ganzen Favoriten unter sich, und Simon Yates hat da substanziell einen nach dem anderen vom Hinterrad kaputt gefahren. Erst Quintana und dann halt irgendwann auch Yukasi und Sivakov konnten dann nicht mehr mitfahren. Und ja, am Ende 41 Sekunden Vorsprung vor Pavel Sivakov und Dan Martin dann mit 58 Sekunden die nächste Gruppe reingeführt.
Dann wird das Team Akea, ich muss das noch aussprechen, das, die Aussprache dann noch lernen, also wird das Team Akea Samsic, werden die und das Thaler dann die, die Teams, die es dieses Jahr zu beachten gibt, wenn es darum geht, unnötige wenig erfolgsversprechende Aktionen zu starten? So klingt das jetzt für mich ein bisschen.
Erfolgsversprechend war die Aktion ja schon. Man wusste nur nicht, wie die Form von Nairo Quintana ist. Von daher,
okay, dann,
ein Schuss in den Ofen auf der einen Seite, aber auch irgendwo ein Abenteuer. Also ja, hätte auch anders ausgehen können, wenn die Form besser gewesen wäre.
Das habe ich mal gesagt, möchte ich auf das meinem Grabstein gesteht. Hätte auch gut gehen können. Ich weiß nicht, ob meine Frau diesen Humor dann in der Sekunde auch noch mitbringt. Ja, Quintana müssen wir mal gucken, wie das weitergeht, ne? Also offensichtlich, also jetzt mit Platz 13, glaube ich, war das bei der Etappe. Da ist noch Luft nach oben. Ganz, ganz vorsichtig gesagt. Etappe Nummer 3. Duplizität der Ereignisse, wieder Gianni Moscon. Auch eine Etappe, wo man sagt, okay, ein Puncheur oder ein Sprint, wie heißt das, bergfester Sprinter.
Ja, 162 Kilometer Imst nach Naturns. Kennen vielleicht viele Leute, die sich im Edgetal auskennen, in der Gegend da. Wunderschön zum Selbstradfahren. Also es befindet sich sozusagen Naturns auf dem Weg, wenn man zum Stifzer Joch fährt, von Meran aus. Und genau da ging die Etappe zu Ende. Also es gab vorher drei schon mit schwierigerer Anstiege, dann noch ein Drittkategorieberg und dann so leicht abschüssig durch dieses Tal. Und da kam dann eine Ausreißergruppe durch, wo dann sich Moscon am Ende wieder taktisch sehr ausgereift erwiesen hat.
Für die nächste Etappe, also ich glaube, so viel mehr kann man jetzt über solche Sachen da auch nicht sagen. Bei der nächsten Etappe hast du reingeschrieben, Bilbao, der beste Abfahrer. Da müsste man jetzt mal reingucken, welches Team, also was Bahrain, das Team Bahrain Victorious für Reifen fährt, wenn man es genau nehmen möchte, oder? Wäre jetzt immer ein interessanter Vergleich.
Ja, aber ich glaube auch, da hat es auch eine Rolle gespielt, dass der einfach aus dem Baskenland solche Abfahrten sehr gut kennt. Also das war eine Etappe, also vom heutigen Tag, Donnerstag, 168 Kilometer, Naturns Pieve di Bono. Da gab es vorher schon zwei recht schwere Berge und dann kurz vor Ziel ging es nochmal, ja, so ein Berg, der war, sagen wir mal, 10 Kilometer gut mit 7-8% im Schnitt hoch und von da direkt runter eine Abfahrt ins Ziel, gab kein Flachstück mehr danach. Und da hatten sich dann Simon Yates zusammen mit Blasov abgesetzt von Astana und die hatten einen kleinen Vorsprung auf der Kuppe, vielleicht 10, 15 Sekunden vor einer Gruppe mit Peo Bilbao, und die beiden vorne sind halt nicht volles Risiko gefahren. Also Simon Yates, klar, der hatte da nicht viel im Sinn, weil er seinen Vorsprung schon sowieso ausbauen würde in der Gesamtwertung.
Hat er rund eine Minute ungefähr zu der Zeit.
Ja, genau. Ja. Und Blasov, der sah oben auf dem Berg schon stehend K.O. aus, sodass er auch nicht mehr, denke ich, die notwendige Konzentration für die Abfahrt hatte. Ja, und Peo Bilbao, das war eine, muss man dazu sagen, eine ganz verwinkelte Abfahrt. Also da ging es links, rechts, schmale Straße, und da hat man auch gesehen, gab einen Sturz von Daniel Martin, der da quasi eine Kurve unterschätzt hat und quasi dann das gut ausbremsen konnte, aber dann im Stillstand umgefallen ist einfach. Also es war eine sehr gefährliche Abfahrt. Und Peo Bilbao, der kennt halt solche Abfahrten sehr gut aus dem Baskenland und kam dann von hinten mit Sprung an die beiden ran und hat dann einfach vorbeigezogen.
Ja, also Recherche hat ergeben, dass das Team auf Kontinentalreifen unterwegs sind. Also um jetzt Werbung zu machen, entweder Vittoria oder Continental für Abfahrten anscheinend gut geeignet, wenn ihr natürlich das nötige Geschick grundsätzlich mitbringt. Das ist die Grundvoraussetzung dafür.
Ja, aber für das Team war Ryan Victoris war es erst der zweite Saisonsieg.
Mhm. Stimmt.
Also da haben wir ja Tour de la Provence durch Phil Bowers eine Etappe gewonnen, sonst nix.
Ja, also ist noch ausbaufähig, sag ich mal ganz, ganz vorsichtig. Also da, obwohl jetzt so auch prominente Namen mit dabei sind, da könnte man schon nochmal was machen. Marcel Sieberg, auch dieses Jahr ist mir noch nicht einmal irgendwo aufgefallen, wenn ich das sagen darf.
Nee, aber ja, was willst du von ihm erwarten? Also ist ja jetzt auch schon in einem gesetzteren Rennfahreralter und ist ja auch eher einer, der hilft.
Ja, klar. Also ich habe jetzt von ihm auch keine Rennsiege erwartet, ne? Aber so noch nie irgendwo was gelesen oder mitbekommen oder sonst irgendwas so komplett unterm Radar. Der war ja früher zumindest als im Duo mit Greipel ist er schon immer irgendwie mal irgendwo aufgetaucht. Aber so gar nichts. Also. Das war die Etappe heute vom die vierte Etappe, ne?
Genau, vom Donnerstag.
Ja. Geht morgen dann letzte Etappe weiter. Das ist dann nochmal eine Etappe, die hinten raus, finde ich, zumindest von dem, wie es ausschaut, zum Gardasee, glaube ich, ne? Riva del Garda.
Ja, Riva del Garda, also runter zum Gardasee. Unten ist das Ziel direkt. Auch eine wunderschöne Ort da am Gardasee.
Ja, und in der Gegend sitzt auch, wissen die wenigsten, ich glaube sogar ziemlich genau da in der Gegend, ist das Europa-Zentrum von Ritchie, also dem Komponentenhersteller. Da haben die ihr Büchchen. Ja, nicht die schlechteste Gegend sich ausgesucht. wird morgen eine Etappe, da kann, also wenn man sich jetzt mal so, wenn man es darauf anlegen würde, behaupte ich mal, ne, also der Vorsprung von einer Minute oder 50 Sekunden, 51 Sekunden von Yates ist natürlich schon enorm. Aber 58 Sekunden auf Bilbao und Vlasov nochmal eine Minute 6. Aber wenn an einem Tag, dann so morgen nochmal was, ne? Das sind noch ein paar Hügelchen, ein paar Berge, man muss früh anfangen, nicht zu lang.
Kurze Etappe, ja, also wenn, dann muss man es davon weit weg probieren, weil 1 gegen 1 am Berg wird man Simon Yates nicht abhängen können, der ist da viel zu stark. Also
ja, vor allem Yates in der Form, ja.
Ja, genau, viel stärker als Jan und man hat es ja gesehen auf der Etappe, heute hat es Ineos mit der Brechstange probiert, also die haben alle die komplette Mannschaft eingespannt am Berg für Sivakov und was war, am Ende ist der eigene Kapitän als erster abgehängt worden.
Ja, passiert. Man muss ja mit seinen Kräften dann, ne, also, das, ich wollte jetzt sagen haushalten, ne, aber man muss halt auch dann als Kapitän sagen, okay, heute läuft's nicht.
Und das ich verstehe halt manchmal auch so manche Mannschaftstaktik nicht. Also, es ist ja oft bei Rennen so, dass du siehst, einer ist am Berg der Stärkste. Und wenn ich schon sehe, dass ich einen im Duell Mann gegen Mann nicht abhängen kann, muss mir halt was anderes einfallen lassen. Dann muss ich versuchen, mit der Mannschaft irgendwie auf der Windkante im Flachen oder aber in den Abfahrten was zu probieren.
Vielleicht ist das jetzt aber auch, also vielleicht sehen die das auch alles, ist diese Veranstaltung jetzt nicht als so groß zu...
Nö, klar, ist ein Vorbereitungsrennen, ja. Aber man sieht ja auch jetzt wieder bei Simon Yates, das ist so ein bisschen, ja, der Trend aus den letzten Jahren, dass er schon immer weit vor den großen Zielen sehr gut in Form ist und da hat er leider oft hinten raus nichts mehr gerissen bei seinem eigentlichen Ziel, nämlich dem Giro. Das ist das in diesem Jahr und da muss man mal sehen, ob er das diesmal durchziehen kann, bis Ende Mai die Form zu halten.
Mhm. Gut, damit sind wir dann rennmäßig wieder abgedatet. Du hast jetzt noch...
Ah ja, ich habe noch eine Sache hier
eingeschrieben. Ja, das wollte ich gerade drin zum Dokument. Wollte die goldene Brücke leiten. Wir haben ja jetzt mittlerweile diese Saison, wir haben noch diesen komischen Bergsteiger, also diesen Berg...
Wie heißt Skibergsteiger. Skibergsteiger.
Ja, das ist so ein Sport, der ist mir so fremd, der als Profi mit dabei ist. Und wir haben einen Biathleten, der mittlerweile auf dem Weg ist, da vorne mitzufahren oder vorne mitfahren möchte gerne.
Ja, ehemaliger Biathlet Florian Lipowitz, 20 Jahre auch erst, am 21. September 2000 geboren, fährt fürs Team Tirol KTM Cycling, also ein Zweitdivisionär aus Österreich und auch ein Quereinsteiger sozusagen und bei der Rundfahrt jetzt hier Dorf der Alps ganz, ganz formidabel unterwegs, auf der schweren Etappe heute Platz 17, noch beispielsweise vor Jay Hindley, also Zweiter des letztjährigen Giro d'Italia reingekommen, ganz, ganz bemerkenswert und wer mal mehr über den erfahren will, da haben wir auch ein schönes Porträt von den Kollegen für der Rennrad verlegt, was jetzt in der April-Ausgabe drin war. Also es ist ein Riesentalent auch, genau wie Marco Brenner. Und ich glaube, mit einem 1,82 Meter, 68 oder 62, 63 Kilo, was der hat, wie gemacht für die Berge. Und der hat eigentlich so angefangen mit dem Radsport, ist er über Radmarathons sozusagen, ganz erstaunlich, also diesen Weg über die Jedermann-Szene quasi zu den Profis gekommen. Also er hat da im letzten Jahr auch eine der bekanntesten Veranstaltungen, glaube ich, in der Schweiz gewonnen sogar und ist jetzt dabei, sich bei den Profis zu etablieren. Und ganz interessant vielleicht auch, er kam damals zu seinem ersten Leistungstest sozusagen über Dan Lorang, also den Performance Head Coach da von Bora, der ihn da sozusagen vermittelt hat. Und ich denke auch, dass es einer vielleicht für die Profis von denen wäre. Also bin mir recht sicher, dass der, wenn nicht im nächsten Jahr, spätestens in 2 Jahren bei einem World Tour Team fährt mit den Resultaten und sein Vertrag läuft auch raus am Ende der Saison.
Ja, also, ne, also sind, kriegt man ja immer wieder mit oder viele Sportler, die im Winter, also Austausch und Wintersportler, die dann im Sommer sich auf das Rad setzen, um an ihrer Form auch im Sommer zu feilen oder da viel unterwegs sind, wo man dann hinterher sagt, okay, deren Leistung ist auch so gut, dass sie durchaus dann als Radsportprofis Fuß fassen können.
Ja, und ganz interessant auch so, was wir auch schon mal besprochen hatten, hier so das Problem der deutschen Nachwuchsfahrer, dass einfach zu sehr in der Vergangenheit auf den Sprint geschaut wurde. Also er sagt auch in diesem Porträt hier, was wir verlinkt haben, dass viele Juniorenrennen gar nicht die Möglichkeit bieten, sich in Richtung Bergfahrer oder Rundfahrer zu entwickeln, weil 80-90% der Rennen in Deutschland einfach auf einem Rundkurs stattfinden, der komplett flach ist, was in einem Sprint entschieden wird. Somit verlieren halt auch solche Leute dann schnell die Lust am Radsport.
Ja, ich glaube, das ist einfach eine Frage der Organisation und dann Vereine und dann soll so ein Rennen ja auch irgendwo in der Nähe einer Stadt dann was, und in Deutschland hast du nicht so viel Berge, dann müsste man, versuchst du sowas vielleicht auch in so Regionen abzubilden, ne? Dann also alles nördlich von Frankfurt hat ja kaum Berge oder lässt sich dann schwer abbilden und so Rundstreckenrennen, die sind dann auch einfach nochmal Sprint zu beenden und so weiter und so fort. Es gibt natürlich viele Argumente, die dafür sprechen, es so zu machen, aber andere Länder kriegen es ja auch hin. Ne? Also wenn ich hier sehe, in 2019 bin ich den Ötztaler Marathon in 7:06 gefahren, mein lieber Herr Gesangsverein. Vor allem sein Vater ist auch noch nur 10 Minuten später reingekommen, mein lieber, unabartig.
Ja, aber der Engerdinger Radmarathon hat er gewonnen. Okay.
Ja, also wird, scheint ein großes Talent zu sein. Drücken wir die Daumen, mal gucken, was wir dann noch zu hören kriegen. Also ich habe sowieso den Eindruck, dass da gerade sehr, also ich nimm das so am Rande ein bisschen mehr wahr, während du es ja schon deutlich mehr verfolgst. Ich habe schon den Eindruck, dass da einiges an jungen deutschen Fahrern nicht nur im Sprint, sondern auch für die Berge kommen wird.
Ja, man muss ja auch sagen, dieser Anton Walzer, von dem wir gesprochen haben, ist jetzt für sein erstes Rennen auch nicht schlecht. Also ist jetzt auf der Etappe hier 49. immerhin, also ist im Gesamtklassement nach der Etappe 49. immer noch und schlägt sich da jetzt für einen Quereinsteiger da doch ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann haben wir das und gehen jetzt mal über zur Vorausschau. Was für Rennen stehen jetzt an? Und da müssen wir ganz klar sagen, Hauptaugenmerk wird da natürlich jetzt auf die Klassiker weiterliegen. Wo sind wir? Wir sind heute, Tag der Aufzeichnung ist der 22.04. Und das bedeutet, wir hatten Amstel Gold Race, wir haben in der Woche Flash Wallon. Das heißt, in 3 Tagen ist Lüttich-Bastogne-Lüttich das, ich will nicht, ist es das älteste Rennen? Ist es zumindest eines der ältesten One-Day-Races hier in der Gegend und wird ein Fest. Und du sagst, Alex Buch, Maximilian Buch, wen hast du gesagt, wer gewinnt? Verdammt, ich habe mich komplett verzettelt.
Schachmann,
genau. Du sagst, Schachmann gewinnt.
Ich sage nicht, dass er gewinnt, aber ich sage, er ist einer der großen Favoriten.
Okay, wir sehen das, die Buchmacher habe ich noch gar nicht. Ich habe glaube ich dieses Jahr noch nicht auf eine Buchmacherseite gesehen. Bet and Win. Gucken wir auch mal, was die sagen. Wer gewinnt, ob Schachmann eine Chance hat oder nicht. Ja, wo ist denn hier ein Tennis?
Ich glaube, von den Quoten her ist er ein bisschen schwächer. Ha?
Ja, aber du gewinnst ja regelmäßig, deswegen du giltst, du bist wichtiger als Bet and Win. Du weißt mehr als die. Roglic, Pogacar, Alaphilippe, Valverde, Pitcock, Wurz, Schachmann auf Platz Nummer 1, 2, 1, 3, 5, 7. Na, immerhin. Also vor einem Adam Yates, vor einem Vogelsang und einem Carapaz. Wem drücken wir denn die Daumen?
Bei dem Rennen? Boah, das ist so unvorhersehbar. Eigentlich Lüttich, Bastogne, Lüttich war jetzt
auch nicht so. Deswegen drückt man ja Daumen, weil da kann ja alles passieren.
Ich drücke Schachmann die Daumen.
Echt? Ich drücke ganz einfach und klassisch, weil werde die Daumen. Nicht, weil ich so großer Fan bin, aber ich gönne dem alten Mann was. Vielleicht von alten Mann zu alten Mann, ich gönne es dem Valverde. Ist natürlich eine Wundertüte, aber kann alles passieren. Ich glaube aber jetzt nach dem Sieg jetzt auch, also du drückst Schachmann den Daumen und Valverde. Wer wird es gewinnen? Ich sage Alaphilippe, damit ich da mal vorlege.
Ja, ich sage Roglic.
Ja. Dann loggen wir das hier ein und werden am Sonntag, warte mal, heute ist, ich bin Wochentag ein bisschen durcheinander, weil ich so viel Aufnahme diese Woche hatte. Am Sonntag, ja, natürlich. Werden wir am Sonntag Nachmittag, also wahrscheinlich so gegen 4-5 Uhr mehr wissen. Ich hoffe mal, dass ich das auch irgendwie gucken kann. Danach kommen dann schon, ich habe mir jetzt hier natürlich mit dem Bet & Win Link alles kaputt gemacht, was ich mir hier schon aufgerufen hatte.
Ja, nach Lüttich, Bastogne, Lüttich, dann nächste Woche Tour de Romandie, ja, auch wieder traditionell sehr schwere Rundfahrt in der Westschweiz und dann, ja, orientieren wir uns schon so langsam in Richtung Giro d'Italia.
Ja, langsam orientieren wir uns, das geht dann ganz fix. Also mir fällt
ja, gerade auf. Schlag auf Schlag, ja.
Mir fällt gerade, oh, gute Neuigkeiten, müssen wir aber geheim halten. Ich habe bald sturmfreie Bude für eine Woche, also für fast eine Woche. Da können wir aufnehmen, bis das Mikro glüht. Müssen aber nicht weiter sagen. Genau in der zweiten Girowoche. Ach, das ist ja schön. 8.5. geht schon los. Gibt es schon Programmhefte?
Ein Programmheft? Ne, sowas ist mir noch nicht untergekommen.
Ja, also Programmheft klingt echt wie in den 60ern, ne? Nee, ich meine so hier, ne? so. Du weißt, was ich meine. Wie heißt das denn? Heißt das Programmheft? Nee, doch, das heißt
Roadbook.
Roadbook, genau.
Achso, nee, das habe ich bislang noch nicht gesehen.
Roadbook,
Garibaldi heißt es beim Giro d'Italia.
Wie?
Il Garibaldi, nach dem Staatsgründer benannt.
Garibaldi. Roadbook, Giro d'Italia. TV Roadbook, Il Roadbook, Public for Free, Publish for Free. Mhm. Also es ist so eine ISO-Geschichte, du kennst das ja, ne? Also wo man so durchblättern kann. Mhm. Finde ich möchte ja sowas lieber noch irgendwie so als gedrucktes Ding haben. Gibt es das irgendwo? Viel Werbung drin, viel Text. Sehr viel Text. Ich finde es ja lustig, dass sie sowas elektronisch machen und dann so eine Seite haben, wo man sich Notizen machen kann.
Das ist auch
gut. Zwei Seiten, Doppelseite Notizen. Oh, schön. Und Castro Brauxel? Ach nee, Castro Vignari. Schön gemacht. Allerdings leider hätte ich das gerne ausgedruckt, irgendwie im Papier. Be social with Giro d'Italia. Okay, also es gibt ein Notebook auf Italienisch als ISO-Su-Su-Su-Com. Gucken wir mal, ob es das auch. Ach, das ist von 2020, sehe ich gerade. Wie blöd von mir. Wieso verlinken denn die das 2020er Roadbook auf ihrer Seite? Sind sie nicht ganz bei Trost?
Ja, das 21er wird dann wahrscheinlich noch die Tage irgendwie kommen.
Ja, ne, ist ja klar. Dauert ja noch ewig. Also, warum soll man sich auch vorher ein bisschen irgendwie informieren. Also wenn irgendjemand irgendwo was Gedrucktes sieht, dann soll er bitte mal ganz laut hier schreien und mir den Link schicken, damit er sich loslegen kann. Ja, aber bis zum Giro, wir werden ja mindestens dann nochmal eine Vorsendung vom Giro machen. Gehe ich von aus. Gut, da machen wir jetzt noch Sonstiges oder haben wir noch ein paar Rennen, die wir da so zwischendurch noch vorankündigen müssen? Eigentlich nicht, ne?
Nee, Eschborn Frankfurt ist leider verschoben in den Herbst. Und
ja. Das hätte ich jetzt auch. Also ich glaube, am meisten ist eigentlich Alexander Christoph traurig. so ein Meme wie Alexander Christoph weint, weil er dieses Jahr nicht dort fahren darf. Dann machen wir die Kategorie Sonstiges auf. Und da sagst du, die Doku, ich habe sie noch nicht gesehen, ich habe sie noch archiviert sozusagen für mich. Wie war die denn insgesamt? Wer nicht weiß, wovon wir gerade sprechen, der Tanz des Gorillas, eine Dokumentation des Südwestfunks, glaube ich, wenn ich richtig mitbekommen habe.
Saarländischer Rundfunk, ja.
Saarländischer Rundfunk?
Ja.
Ah, okay. Ich hatte ja Südwestfunk. Nun ja, irgendwas da unten halt. Der Tanz des Gorillas. Du hast es schon gesehen. Wie war's?
Ja, es ist so eine 30-minütiges Porträt quasi von André Greipel über sein Leben sozusagen und wie er so jetzt auch bei dem neuen Team zurechtkommt. Ich fand es sehr interessanter Blick auch hinter den Kulissen und man lernt dann auch mal die Familie von ihm so ein bisschen kennen und was er für so ein Typ ist.
Mhm. Hast du jetzt einen anderen Eindruck oder hat sich bestätigt, was man vorher so angenommen hat?
Ich finde, da bestätigt sich nur das Bild, das man so von ihm vielleicht auch hat oder was viele vielleicht oder was die meisten haben, wenn und manche vielleicht noch nicht haben von ihm.
Okay. Da bin ich ein bisschen beruhigt, weil ich glaube, dass wir einen ähnlichen Eindruck von ihm so in der Wahrnehmung über die letzten Jahre hatten und das hätte schon unschön gefunden, wenn der jetzt zu korrigieren wäre. Insofern werde ich mir nochmal angucken. Aber was drin ist oder was du an Informationen irgendwo zwischen den Zeilen gelesen hast, ist, dass er nächstes Jahr aufhören wird.
Ja, zumindest gesagt, in der Dokumentation, so war es, meine ich, er unterschreibt mit 40 keinen Profivertrag mehr. Das hat er mit seiner Familie so ausgemacht und das heißt ja, dass er dann seinen auslaufenden Vertrag Ende des nächsten Jahres nicht mehr verlängern wird bei Israel.
Also ich halte ihn jetzt für klug genug, ordentlich gewirtschaftet zu haben. Also, dass er aus finanziellen Gründen jetzt nicht mehr fahren, hoffentlich nicht mehr fahren muss, sondern seine Schäfchen im Trocknen hat und der ist ja auch vom Typ her jemand, den du noch als Grußaugust irgendwo hin, also das meine ich jetzt gar nicht böse oder negativ, den du als Grußaugust durchaus noch irgendwo hinsetzen kannst, also der mit Sicherheit seine Rolle im Peloton oder im Profizirkus finden wird, im Sinne von, okay, der wird jetzt hier, keine Ahnung, also Marcel Kittel ist jetzt Botschafter von Sigma geworden und greift da nochmal ein bisschen Kohle ab. Völlig zu Recht, völlig okay, gut so. Aber solche Jobs wird er auch noch danach seiner Profikarriere haben werden können. So.
Ja, ich wäre jetzt vielleicht auch einer, der mal da beim BDR ein bisschen vielleicht aufräumt oder sogar Stimmt. Bundestrainer wird.
Ja, guter Gedanke, ne? Also da so Trainer werden oder ob er jetzt der Typ ist, der sich so als Präsident da vorne hinstellen möchte, ne? Das glaube ich eigentlich gar nicht, aber zumindest so in der zweiten Reihe als Trainer oder seine Erfahrung weitergeben, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber vielleicht macht er auch einfach nichts mehr, finde ich auch geil. Warum? Wenn du nicht eine Mission hast und deine Schäfchen im Trockenen, warum? Also ich kannst einfach die Füße hochlegen hier in Hürth. Wäre auch nett.
Mit Sicherheit nicht das Schlechteste. Man sieht ja auch in der Dokumentation, dass sie da ein ganz nettes Häuschen haben.
Ach, das, ich wüsste sogar, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad losfahren müsste, wo das ist, aber ich bin da jetzt noch nie so bewusst dran vorbeigegangen. Also bei meiner Standardstrecke früher, wo ich vorher gewohnt habe, lag das quasi so auf der Standardstrecke, einmal links abbiegen, dann hätte ich davor gestanden. Aber habe ich auch nie so das Bedürfnis gehabt, ne? Aber ich muss dann immer an diese eine Doku denken über das Haus von hier, wie heißt der nochmal? Der italienische Profisprinter, der...
Cipollini.
Genau, die Villa von
Cipollini. So ein Haus hat er mit Sicherheit nicht.
Was?
So eine Villa hat er mit Sicherheit nicht. Also das ist eher, also im Verhältnis zu Cipollini ist das ja absolut bescheiden.
Ja, und auch, ich glaube, dass wenn er das nicht leisten
das könnte, ist ja das nicht machen. Das ist ja ein Feldherrnhügel, den der da hat.
Ja, genau, Feldherrn, ja, das stimmt. Apropos Feldherrnhügel, da würde der Lefebvre am liebsten auch sehen, von oben seine Giftspritzen rausschießen. Er hat ja eine Kolumne, habe ich jetzt auch dann erst durch diese Meldung in der Zeitung irgendwo.
Ja klar, bei Het Nieuwsblad ist das, meine ich. Ja. Und wenn ich mich da nicht irre. Und ja, da nimmt er sich regelmäßig einen nach dem anderen aus dem Radsport vor. Diesmal hat es das Team Alpecin Phoenix getroffen, auf die er schimpft, dass die sich das Geld für die World Tour Lizenz sparen würden und somit einen finanziellen Vorteil gegenüber, durch diese Reglementslücke, die sie nutzen, gegenüber den arrivierten World Tour Teams hätten.
Lustigerweise habe ich zuletzt einen Artikel gelesen von einem Hörer von uns, der im Prinzip was Ähnliches sagt, nur wo man dann feststellt, okay, man kann ja das Gleiche auch sagen und argumentativ begründen in einer Art und Weise, dass man sagt, ja, da ist was dran. Anders als das Lefebvre, der dann einmal austeilt und auch persönlich wird und rumschimpft. Ne, also da geht es darum, dass du als Ligafahrer, ne, also einfach lieber nicht genug Punkte sammelst, um in deiner Liga, in der C-Liga oder B-Liga oder sonstigem in der unteren Liga zu bleiben, nicht aufzusteigen, damit man Weiterrennen gewinnt und dann bewusst nur so viel gewinnt, dass man in seiner Liga bleiben kann, anstatt dann in die höhere Liga zu kommen und dort dann möglicherweise nicht mehr, keine Ahnung, jedes dritte Rennen zu gewinnen. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen das gleiche Horn gestoßen, wobei hier natürlich die finanziellen Beweggründe diejenigen sind, weswegen sie in einer unteren Liga bleiben wollen und nicht die Gründe irgendwie Selbstdarstellung oder sonstiges was. Ne?
Na klar, also so ein, wie soll ich sagen, so eine World Tour Lizenz, die kostet einiges mehr als so ein Zweitliga-Lizenz und dazu muss man natürlich auch fairerweise sagen, dass dieses ja auch nicht immer möglich ist, an so ein Ding ranzukommen. Die sind ja auch auf eine bestimmte Anzahl von Jahren immer fest vergeben, die World Tour Lizenzen, also muss ja im Prinzip schon einer aussteigen, dass da was frei wird. Und ist dann natürlich auch nicht immer möglich für so eine Mannschaft aufzusteigen und das wären halt auch nochmal ganz andere Anforderungen an so ein Team wie Alpecin Phoenix, was die, weiß ich nicht, ob die das überhaupt bewerkstelligen könnten.
Ja, und man muss halt auch sagen, die werden halt nicht automatisch die haben nicht automatisch eine Startgarantie bei Brennen, ne, sondern müssen eingeladen werden. Klar, die haben jetzt Fahrer, die es schon sehr wahrscheinlich machen, vor allen Dingen in Belgien eingeladen zu werden.
Na, ich glaube aber doch, dass sie jetzt bei allen World Tour Rennen sozusagen oder zumindest den drei großen Landesrundfahrten automatisch dabei sind, weil sie die beste Zweitligamannschaft waren.
Ah, okay. Ja, aber ist halt Reglement, ne? Also was willst du dagegen machen? Also
ja, und fairerweise muss man auch sagen, also ich habe mich da auch so ein bisschen vielleicht die Mannschaft unterschätzt. Die schlagen sich viel besser, als ich das vor Saisonbeginn gedacht hätte. Mhm.
Ja, aber da sind ja auch Fahrer bei, die man bisher nicht so im Fokus hatte, ne? Also wenn man die jetzt, ne, vielleicht auch im Windschatten eines Van der Poels einfach so mitrollen, nicht mitrollen können im Sinne von jetzt, ne, auf der Straße, aber wo dann nicht so der Fokus drauf gerichtet wird und die dann sich in Ruhe entwickeln können. Muss ja auch nicht das Schlechteste sein. Also ich finde, so eine Art Farmteam oder so ein kleineres Team, wo junge Fahrer sich entwickeln können, also ich finde, Lefebvre hackt da auf den Falschen rum. Also das
und vor allen Dingen ist halt wieder eine Nebelkerze, um vielleicht von anderen Sachen abzulenken und vielleicht auch so was, um in der Öffentlichkeit einen Konkurrenten schlecht zu machen.
Ja, und vor allen Dingen, das ist halt auch, wie soll man sagen, also ein leichter Gegner ist jetzt das falsche Wort, ne? Aber das ist jetzt auch etwas, ne, da, also wie auf dem Schulhof, wo der Viertklässler dem Erstklässler auf die Nase geht.
Ja, genau.
Das ist so das beste Beispiel, also der einzige Vergleich, der mir einfällt. Ne? Also das macht man sich auch nicht mehr Freunde mit, meiner Meinung nach. Also auch nicht so richtig schön. Naja, mal gucken. Sonstige Melde noch, Alaphilippe verlängert bei Quickstep. Bleiben wir also bei dem Team. Ja, kommt jetzt, hatten wir das nicht zuletzt auch schon mal diskutiert? Ne? Also dass er da mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Genau, ja. Also wir hatten ja zu Beginn der Saison mal über diese Vertragsoptionen gesprochen, die der König Quickstep bei Alaphilippe und bei Evenepoel angeblich hat. Und nachdem jetzt mit Evenepoel da verlängert wurde, jetzt auch mit Alaphilippe bis Ende 2024 auch sehr langfristig. Und da muss man sagen, da hat er sich für den sportlichen Erfolg und gegen das Geld entschieden, weil ich glaube, das Team Total Direct Energy, die hätten den mit Geld zugeworfen und bin mir aber nicht sicher, ob er da sportlich so zurechtgekommen wäre.
Ja, und wenn er sich da wohlfühlt, was soll man sagen? Ist doch gut. Also ich finde immer, die Entscheidung gegen das Geld, für den Erfolg oder für das Wohlfühlen und so alles ist immer wie soll man sagen, immer eine sehr ehrenwerte Entscheidung, also finde ich cool.
Ist auch vielleicht mal so ein bisschen was wert, das genauer unter die Lupe zu nehmen, weil mir fällt jetzt außer Maximilian Schachmann auf Anhieb kein Fahrer an, der das Team der König Quickstep verlassen hat und der besser geworden ist.
Boah, das das könnte man aber auch in eine andere Richtung deuten.
Nö, aber das scheint ja da, also wie soll ich sagen, also es ist ja eigentlich die weltbeste Mannschaft und von da noch besser zu werden oder sich weiterzuentwickeln, ist ja auch schwierig.
Ich überlege gerade, ich versuche gerade hier, der König Quicks hat mal so einen gekommen und gegangen Überblick mir zu verschaffen, ob es das irgendwo gibt. 2020, wenn man jetzt mal so 2019er Rose sich anschaut, Gilbert? Nee. Das müsste ich recherchieren, um ehrlich zu sein. Also ja, spontan genau, fällt mir auch keiner ein. Enric Mas vielleicht.
Ja, wobei man da auch sagen
muss, das ist aber auch eine Entwicklung, glaube ich.
Also bei der Vuelta meine ich im Team der König Quickstep sogar Zweiter. Und sowas hat er ja nicht rausgerissen bei Team Movistar bislang.
Aber da, bei Enric Mas hätte ich jetzt vielleicht gesagt, vielleicht ist es auch einfach eine Entwicklung, die ja so im, also weißt du, so eine Altersentwicklung, ne, dass der auch dort vielleicht sogar noch mehr Fortschritte gemacht hätte. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber mir fehlen auch im Moment noch die Gegenbeispiele.
Und wie gesagt, jeder Fahrer, der da hinkommt, ja, haben es ja schon ein paar Mal gesagt, die könnten auch dich und mich verpflichten. Wir würden da auch an der Weltspitze mitfahren. Ja, also da wird jeder besser, der da hinkommt.
Das weiß ich nicht. Axel Merckx. So, jetzt habe ich den Fahrer.
Mensch, das ist aber schon, das liegt ja schon lange zurück.
Ja, 1999. Mapei Quickstep. Axel Merckx ist dann später besser geworden. Und Tobias Steinhauser auch. So, jetzt habe ich's. Tobias Steinhauser ist im Team 1999 für Quickstep gefahren. Hat dann 2000 bis 2002 bei Gerold Steiner, um dann vom Team Bianchi zum Team Mobile zu kommen. Und er hat seine größten Erfolge wirklich dann erst später gesetzt. Also ich habe jetzt einen Beweis, ich habe jetzt ein Beispiel.
Ist aber nicht, also das war ja noch nicht die Wolfpack-Zeit.
Ja, okay. Aber das hast du eben so formuliert, dass ich zumindest da den Gegenbeweis antreten kann. Tobias Steinhauser und ich sag noch Johann Musev.
Museo.
Habe ich mich versprochen? Museo, ja, genau. Obwohl, nee, der ist immer bei Quickstep geblieben. Na, egal. Also, ich habe einen Beweis gefunden, das reicht mir jetzt. Schluss aus, Feierabend. Androni doch zum Giro. Die Meldung, dass es geht um das Team, welches ursprünglich nicht vorgesehen war.
Ja, aber bedingt jetzt durch die Sperre für oder den Rückzug von der Wildcard von Vinnie Sabu ist da wieder was frei geworden. Und die
auch irgendwie lustig und traurig zugleich, ne?
So kommt Gianni Savio doch noch mit seiner Mannschaft zum Giro.
Ja, haltet euch aber mal bereit. Da wird schon noch was kommen. Hattest du nicht auch die Spekulation reingebracht, dass sie eben dass das untergeschoben war? Nein, habe ich nie gesagt.
könnte man vielleicht, wenn man böse ist, denen unterstellen. Aber es gibt ja auch das Gerücht, dass Vinnie Sabu diese Wildcard nur erhalten hat, weil sie angeblich dann nicht geklagt haben. Also im letzten Jahr gab es ja beim Giro diesen Unfall mit diesem Helikopter, wo der die Werbebande umgeweht hat und dann ein Fahrer von denen da schwerer verletzt wurde. Und die haben halt gegen die Giro-Organisation nicht geklagt, dass das sozusagen so ein Gefallen war. Aber ja, da weiß man auch nicht, ob da was Substanzielles dran ist.
Apropos ein Gefallen tun, ein Gefallen ist ja meistens was Positives, aber wenn man hingefallen ist, dann ist das ja eher was Negatives, um Überleitungen aus der Hölle rauszuholen. Denn Vincenzo Nibali ist gefallen und hat sich dabei das Handgelenk gebrochen, glaube ich, oder ne? Irgendwie Handgelenksverletzung auf jeden Fall zugezogen.
Ja,
der
Handgelenksspeiche sozusagen gebrochen und ist jetzt noch in der Schwebe, ob er dann beim Giro überhaupt starten kann. Also wir haben ja so einen Tweet verlinkt von ihm, wo er so eine Spezialschiene da angepasst bekommen hat und er kann jetzt dann morgen, glaube ich, wieder nach gut einer Woche Pause ins Training wieder einsteigen.
Ja, krass, was sie da für so
Cyborg. Sieht ein bisschen aus wie Robocop, ja.
Ja, genau. Schön, dass wir beide die gleiche Assoziation hatten, wobei die auch zugegebenermaßen sehr naheliegend ist. Solange da jetzt nicht nochmal drauf fällt oder irgendwie sowas passiert, hoffen wir das Beste. Also ich fände es schade, wenn wenn er sozusagen da an der Stelle irgendwie wegen sowas wieder ausgebremst werden würde.
Wird, glaube ich, sowieso nicht mehr so die große Rolle spielen wie früher, vielleicht beim Giro, aber für die Mannschaft wäre es unheimlich wichtig, weil wir ja auch mit Mollema, glaube ich, und mit Ciccone zwei Leute haben, die für die Gesamtwertung in Frage kämen. Mhm. Und so einen erfahrenen Leader dabei oder Captain de la Route dabei zu haben, wäre ganz wichtig.
Ja, und auch für den Sponsor, ne? Also muss man ja auch mal ganz einfach so sagen.
Ist das Gesicht der Mannschaft immer noch.
Genau. Und den dann nicht dabei zu haben, wäre schon schade. Und er hat sich ja oft irgendwelche Dummheiten schon geleistet, aber andererseits ist er auch ein Fahrer, der mit dem Herz immer dabei ist. Und deswegen fände ich es auch persönlich schade, wenn er nicht mitfahren könnte. Bin gespannt. Ja. Und es sind jetzt, ich bin immer noch ein bisschen von den Socken, weil ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es wirklich gar nicht mehr so lang ist bis zum Giro. Ich zähle jetzt mal, heute haben wir den 22. Im Grunde genommen geht es übernächste Woche los.
Genau, ja, übernächste Woche ist schon der Start des Giro d'Italia, dadurch bedingt natürlich auch, ja, es ist eigentlich ein normaler Giro-Start, also Tour de France ist ja auch dieses Jahr schon sehr früh, in Dauphiné auch schon Ende Mai geht's los, also das ist sehr, sehr komprimiert, aber ja. ich freue mich wirklich jetzt schon drauf.
Das Gute ist ja, dass ich mein Urlaub wurde ja verschoben, Corona bringt jetzt, sonst wäre ich nämlich zu der Zeit im Urlaub gewesen. Was für wenigstens
zur Giro-Zeit. Zur Giro-Zeit?
Ja. Aber nicht in die.
Da habe ich Urlaub.
Nochmal, wir haben jetzt uns übersprochen. Also zur Giro-Zeit wäre ich normalerweise im Urlaub gewesen und hätte es nur aus einem anderen großen europäischen Land auf einer Insel wahrnehmen können. Aber haben wir jetzt aus Sicherheitsgründen natürlich verschoben. Wir haben das gebucht irgendwann im Januar und da war in diesem Land die Inzidenz noch sehr, sehr, sehr gering. Und auf so einer Insel sowieso wenig, aber irgendwie ist man ja doch klug und vorsichtig.
Ich fülle da deine Rolle aus und habe da Urlaub.
Nochmal?
Ich fülle deine Rolle sozusagen aus und habe Urlaub.
Ach so, ja, schön. Dann kannst du wenigstens Tag und Nacht Giro gucken und die Berichterstattung wirklich bis zum Geht nicht mehr verfolgen. Aber ich habe, wie gesagt, also ich habe ja eine Woche dann von Dienstag bis Samstag auch sturmfrei. Oder können wir auch, Mann, davor, dann können wir am Dienstag aufnehmen, dann kann man Donnerstag ist Vatertag, da noch aufnehmen, am Freitag aufnehmen. Ach, herrlich. Ja, irgendwie kriegen wir es schon hin und wir werden, also ich freue mich schon auf den Giro und ich denke mal, da werden wir in einer Woche, anderthalb schon die erste große Sendung dazu im Vorfeld machen können.
Jo.
Alles klar. Thomas, dann lass uns jetzt mal schnell hier irgendwie Kräfte sammeln dafür, dass wir auch vorbereitet sind, ne, jetzt schnell in die Regeneration gehen, damit wir mit voller Kraft dann vorausfahren können.
Klar.
Okay. So. Also, ich möchte mich ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken. Diese Woche wird noch ein Snack kommen, mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit zumindest veröffentlicht werden. Also kommen, aufgenommen ist er schon, wird noch veröffentlicht werden. Vielen Dank an dieser Stelle für alle Unterstützung. Wie immer, via Überweisung, wenn jemand uns was in den Hut werfen will, wenn ihr uns ein bisschen was an Zeit schenken möchtet bei Auphonic oder einfach nur über unsere Suche gibt es oben so auf der Webpage unterstützen und dann gibt es ein Amazon-Fenster, wenn ihr darüber zu Amazon geht und etwas bestellt, dann müsst ihr nicht mehr bezahlen, aber Jeff Bezos wird weniger reisig, sondern wir kriegen etwas davon ab. Und es ist noch nicht, letztens hat mich das noch jemand mal gefragt, es wird definitiv nicht getrackt, wer was wo bestellt. Also wenn jetzt der Thomas mein Geburtstagsgeschenk jetzt schon bestellen möchte, was recht früh wäre, würde ich das nicht mitkriegen. Es sei denn, er schreibt, würde mir jetzt die Rolle kaufen, die ich unbedingt haben möchte, dann würde ich das schon irgendwie assoziiert bekommen. Hält ich aber für ein bisschen ein teures Geschenk. Aber da wird nichts festgehalten oder so. Da wird festgehalten, wie viel, also wer was, also was bestellt wird, aber nicht wer was bestellt wird. So, darauf wollte ich hinaus. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende, weil am Freitag kommt die Sendung raus und dann könnt ihr ins Wochenende starten, beflügelt und beschwingt. Tschüss.
Tschüss.